Trekkäse. Der Star Trek Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge von Trekkäse. Heute wollen wir die Lower Decks Episoden 7 bis 9 der zweiten Staffel besprechen und dazu angetreten sind zum einen die gute Brit.
Hallo.
Dann ist Elda.
Hallo zusammen.
Und heute als Gast mit dabei ist der Erik.
Hallo, Grüße aus dem Shuttle-Hangar.
Erik, woher kennt man dich denn so?
Ja, man könnte mich kennen von Twitter als, jetzt habe ich gerade die Unterstriche vergessen, aber Mr.Erik_S müsste es sein. Genau, und dann halt aus Podcasts von den KulturpessimistSternInnen und den Klassikern der Filmgeschichte, die gerade aktuell in der Pause sind. Die kommen irgendwann mal wieder, aber aktuell sind sie in der Pause. Und dafür haben wir ein anderes, lustiges, spaßiges, kleines Format, die Outtake-Show, gerade am Laufen bei den KulturpessimistInnen mit, wo wir ab und zu mal so ein bisschen eine lockere Sendung machen. Genau, daher könnte man mich kennen.
Und wie ist so dein Bezug zu Star Trek?
Ja, also wie ich zu Star Trek reingekommen bin, muss ich vielleicht nicht nochmal so komplett aufrollen. Das hatten wir ja schon das letzte Mal, wo ich bei der Folge zu Discovery da war. Ich glaube, das war die mit den Scavengers, wo ich da dabei war.
Genau.
Und
du kannst ja die Cliff Note Version quasi uns geben. Also
deswegen würde ich mich eher mal so ein bisschen auf Lower Decks beschränken, wo es ja auch heute drum geht. Also wie ich da dazu gekommen bin, weil da hatte ich so ein bisschen am Anfang die Befürchtung, ob mir das so gefallen wird. Wegen den Machern sind ja Macher von Rick and Morty daran beteiligt und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, geht das vielleicht ein bisschen zu sehr in die Rick and Morty Richtung, also was Nihilismus zum einen angeht, aber auch was zum anderen diese Space-Ekel-Faktor und Body-Horror-Geschichten angeht und hatte auch noch das mulmige Gefühl, auch noch so im Piloten auch noch, da gibt's ja so Szenen, wo Bäumler so von so einem Alien verschluckt wird und wieder ausgespuckt wird, aber das fahren sie dann zum Glück sehr schnell, sehr hart runter und spielen's dann eher sicher und halten sich eigentlich an ein Framework, was sie nicht wirklich verlassen, also sie gehen mal ein bisschen mehr in die eine oder andere Richtung, habe ich das Gefühl, aber aktuell halten sie sich doch ziemlich an den Format, was sie nicht, also sie drehen es nicht so auf 11.000, wie es Rick and Morty in jeder Folge macht, gefühlt, was mir sehr gut gefällt, weil Rick and Morty finde ich zum Teil ein bisschen zu überdreht und dann gefiel mir die erste Staffel schon sehr gut und ja, war dann sehr gespannt und habe mich gefreut auf die zweite Staffel. Ich mag die Charaktere sehr gern, also die Lower Decks Crew, alle vier mag ich sehr gern. Also ich habe auch nicht so die Probleme mit Rutherford und Tandy, die einige haben, die dann sagen, ja, die sind doch viel zu ähnlich und die sind doch viel zu langweilig und die machen doch gar nichts. Also ich freue mich eigentlich immer, wenn die beiden gerade mal zu sehen sind, weil die so ein bisschen mehr das Science hier und das, ja, wir überdenken erstmal und überlegen, bevor wir was machen. Das gefällt mir sehr gut. Genau, und das hat ja letzte Staffel mit so einem schönen Finale geendet und dann sind wir in der Staffel. Ich finde, die setzt solide fort, was die erste Staffel gemacht hat, aber ich habe ein paar Einschränkungen. Also zum Beispiel, was mich ein bisschen stört aktuell an der aktuellen Staffel ist, wie viel sie dann doch in den ersten paar Folgen wieder auf den Status quo zurückgedreht haben, wo ich eigentlich gedacht hätte, okay, da haben sie uns im Finale jetzt einen Ansatz gegeben von der ersten Staffel, wo sie jetzt Charakterentwicklung weiterführen. Was sie ein bisschen dadurch untergraben haben, dass sie zum Beispiel eben das Bäumler wieder zurückgekommen ist. Gut, es gibt noch den anderen Bäumler, aber von dem haben wir ja bisher nichts wieder gesehen. Wir haben Rutherford, der sich dann doch relativ schnell wieder mit seiner Situation, dass er sein Gedächtnis verloren hat, dann doch wieder quasi der alte ist. Und ja, das hat mich ein bisschen, das ist das einzige Ding, was mich an der aktuellen Staffel so ein bisschen stört. Was ich mir wünschen würde, dass sie ihre Charakterentwicklungen konsequenter aus der ersten Staffel weitererzählt hätten und nicht so, ja, so zum Status quo zurückgegangen wären.
Nein, nicht so 90er Jahre, man muss jede Folge für sich alleine gucken können, weil das ist es teilweise so ein bisschen.
Ich möchte ein bisschen einschränkend sagen, ja, zum Großteil stimmt es, aber bei vielem, ich finde zum Beispiel gerade bei Rutherford, finde ich, ist es nicht so. Weil wir da ja jetzt 2-3 Mal schon wieder Referenzen gehabt haben, wo er ja immer noch verstört war. Also das heißt, das ist genau das, was mir ja so gut gefallen hat, dass die eben nicht gesagt haben, wir schieben jetzt alles unter den Teppich und reden nie mehr drüber, es hat keine Auswirkung, sondern es hat ja eben Auswirkungen. Das haben wir auch gesehen in dieser B-Story, wo die doch ihr DS9-Modell gebaut haben oder ihr Schiff-Modell gebaut haben und wo dann Rutherford doch die ganze Zeit damit gekämpft hat, dass er eben sich nicht mehr erinnern kann. Und genau das Gleiche haben wir übrigens jetzt auch in einer der aktuellen Folgen, die wir heute besprechen, mit Shax, der zwar als Comic-Relief-Figur benutzt wird, also ich rede von dieser Pottery-Szene, von dieser Krugmacher-Szene auf dem Holodeck, diese wir entspannen uns, indem wir halt Töpfe machen, so auch sehr bajoranisch. Und der dann aber völlig wegen einer Bemerkung über Bajo plötzlich völlig austickt, ja. Das heißt, es ist natürlich als komische Szene genommen worden, um das Ganze irgendwie nett zu verkaufen, ein paar Lacher einzukassieren. Aber es ist natürlich trotzdem in zweiter Linie auch so ein Ding, der wird im Grunde nur zusammengehalten, ich weiß nicht, durch dramatische Erinnerungen und Klebstoff oder was, ich weiß nicht. Also so an einem seidenen Band hängt
und
das alles. Da muss man nur eine falsche, genau, da muss man nur eine falsche Bemerkung machen und zack, ist der irgendwie, tickt der aus, ja. Und auch diese ganze Geschichte mit seiner, er ist ja wiedergekommen und wer weiß, durch was der da für dramatische Dinge durchgegangen ist. Also das finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut. Also da muss ich ein bisschen einschränken. Bei anderen Figuren sehe ich das aber tatsächlich genauso.
Ja gut, also es ist nicht, dass es gar nicht ist, also sind so ein paar ganz kleine, an kleinen Details kann man es erkennen, dass es doch noch irgendwie eine Auswirkung hat und dass es nicht ganz 100% wieder zum Status quo zurückgedreht ist, aber es ist halt nicht so irgendwie konsequent weitergedacht, wie ich es mir gewünscht hätte, dass sie es wirklich so machen, okay, das ist jetzt die Situation und jetzt gucken wir, wie die Figuren damit umgehen.
Ja, also dass es nicht konsequent genug ist, das kann ich absolut so unterschreiben. Ich denke, hier wird halt vieles einfach dem schnellen Lacher geschuldet, ganz generell bei Lower Decks auch. Es gibt vieles, was ich sehr gut finde, aber es gibt auch einiges, wo ich sage, ach Gott, ja, gern. Das war dem Lacher geschuldet hier an dieser Stelle. Aber vielleicht können wir das nochmal ansprechen, wenn wir dann direkt in die Folgen gehen.
Ja, genau. Erstmal, was habt ihr denn so seit der letzten Folge gesehen. Wir haben uns viele Sachen angeguckt, die wir uns beide angeguckt haben.
Ja.
Denn so, viel mit schwarzen Löchern.
Ja, also könnte es sein, dass du jetzt auch eine neue Obsession mit schwarzen Löchern hast? Weil ich habe diese Obsession entwickelt und ja, also ich habe unter anderem eben, was ich sehr schön fand, was ich denke für Leute, die zuhören und sagen, oh, die wollen sich mal sowas angucken, da gibt's den Black Hole Survival Guide, ein Talk zu einem Buch von einer sehr einschlägigen Wissenschaftlerin, Jana Levine. In den Shownotes ist der Link, kann ich nur wärmstens empfehlen. Und ansonsten irgendwie Relevantes habe ich, lacht mich aus, 2 Folgen vom alten Babylon 5 geguckt, weil es soll ja dieser Reboot kommen. Und da dachte ich, ja, jetzt guckst du mal so ein bisschen die alte Serie, weil damals bin ich nicht so dazu gekommen, weil man muss wissen, ich bin eigentlich nie so ein richtiger Fernsehmensch gewesen und man hat mich sonst nicht so vor die Glotze gekriegt, außer es kam halt Star Trek oder was sehr Interessantes über Musik im Fernsehen. Und da habe ich halt so die anderen Dinge, die halt gleichzeitig damals in den 90er Jahren kamen, nicht so geguckt, so wie Akte X oder Babylon 5. Und da hole ich jetzt Babylon 5 so langsam nach, weil wohl jetzt irgendwie in aktiver Entwicklung ein Reboot von Babylon 5 jetzt.
Übrigens vom Chef persönlich.
Genau, vom selben
Macher. Mit Straczynski, wie auch immer ich ihn ausspreche, persönlich, genau.
Genau. Und sonst habe ich jetzt, lieber Freund und ich haben ja so eine jetzt so ein Rewatch von Matrix-Filmen, weil ja dieser vierte Teil im Dezember gucken, da haben wir gestern Matrix Reloaded, den zweiten Teil, geguckt. Genau. Und ja, nicht ganz geguckt, aber denke ich, so Star Trek relevant, habe ich gestern zu unserem Essen, weil ich irgendwie Bock darauf hatte, dass Eis wie Diana Troy nachgestellt, also mit diesem Chocolate Fudge außenrum und dann eben Schokoeis, sehr, sehr dunkles Schokoeis drin mit Schokosplittern drin. Und das war hervorragend. Ich kann das
Schokolade mit Schokolade.
Und Schokolade und Schokolade, genau so. Das war's dann auch schon von mir.
Ja, ich habe mir vor allem auch zwei Sachen auf Netflix angeschaut. Einmal die Doku Schwarze Löcher, die Grenzen unseres Wissens.
Ach, ist das die über die, wo es um die theoretischen, wie diese, also das, um Stephen Hawking, ja, aber auch diese andere Gruppe, die habe ich auch gesehen, die ist super.
Genau, die ist ja super gemacht, kurz zum Reißen. Man hat es jetzt halt aufgelöst bekommen, es gab dieses Informationsparadoxon, dass alles, was in ein schwarzes Loch reinfällt, halt irgendwie weg ist und das passte halt nicht mit zusammen, wie das halt wie die Physik funktionieren sollte, und die haben halt eine Gruppe Wissenschaftler dabei begleitet, das halt aufzulösen. Unter anderem war halt am Anfang auch noch Stephen Hawking mit dabei, und parallel haben sie auch begleitet das Team oder die Teams, die das erste Bild von einem schwarzen Loch geschossen haben.
Messier 87 haben sie ja Fotografen, quasi so die Daten aus der ganzen Welt zusammengetragen, quasi ein riesengroßes Teleskop, so groß wie die Erde ist, gebaut, also die verschiedenen Radioobservationen, von verschiedenen Standorten, und die dann halt zusammengetragen und da eben, ja, das ist eine wunderbare Doku, wie sowas funktioniert. Also auf Netflix wärmste Empfehlung.
Genau, und was auch noch zu empfehlen ist, etwas, was jetzt erst kürzlich passiert ist, wo es aber auch eine Netflix-Serie drüber gibt, Countdown. Das ist die Doku über die Inspiration 4-Mission von SpaceX, wo die erste komplett zivile Crew ins All geschossen wurde für 3 Tage, und das ist auch wärmstens zu empfehlen. Britt, du hast Star Wars als erstes.
Ja, ich habe
gelesen,
was
Star Wars Visions ist.
Das ist Serie. Ja. Ich habe verschiedene Sachen Sci-Fi-mäßig gesehen, gar nicht so viel davon Star Trek. Also Star Wars Visions habe ich geschaut. Das ist eine animierte Serie, die auf Disney Plus läuft. Und ich sage jetzt einfach mal ein
starkes Statement.
Ja. Genau. Für mich ist Star Wars Vision das beste neue Star Wars, das wir bekommen haben.
Oh, schön.
Seitdem wir Star Wars wieder auf der Leinwand haben. Also das läuft ja jetzt seit, ich weiß nicht, wann kam der erste Film quasi jetzt wieder in der letzten Trilogie?
Das war 2015,
okay. Also 15, das war ja quasi wieder der Startschuss, um wieder Star Wars auf der Leinwand zu haben in verschiedenen Formen. Und für mich ist Star Wars Vision das Beste von allem, selbst besser als The Mandalorian, für mich persönlich.
Okay, dann, weil ich will mir das noch angucken, also lohnt sich das da nochmal Disney Plus zu holen und sich das anzusehen, weil das ist ja quasi Anime-Stil so.
Ja, also ich will da auch gar nicht so viel zu verraten, aber es gibt verschiedene Folgen, alle sehr kurz, 20 bis 30 Minuten meistens nur lang, und die Vorgabe für die Macher dahinter war, also es ist verkauft worden als das erste animierte Star Wars, und ich habe gedacht, oh Gott, was erwartet mich jetzt, aber die Vorgabe für die Macher dahinter war, ihr dürft machen, was ihr wollt, es ist nicht Canon, was ich übrigens nicht verstehe, es hätte durchaus Canon sein können mit den Stories, es ist nicht Canon, ihr müsst euch um nichts Gedanken machen und ihr dürft machen, was ihr wollt. Und genau das haben die gemacht. Du hast sehr viele, ich finde, sehr frische Geschichten drinne, die man so vielleicht aus dem Star Wars-Universum gar nicht erwartet. Und für mich hat das so ein bisschen gezeigt, dass dieses Universum so viel größer ist als nur die Skywalker-Saga. Ich liebe die Skywalkers. Absolut. Habe ich überhaupt, also ich bin da kein irgendwie negativer, der da die ganze Zeit, finde ich doof oder so. Aber man kann so viel mehr noch erzählen. Und was mir auch sehr gut gefallen hat daran ist, es ist ja animiert und jede Folge hat ein anderes Team und damit auch einen anderen Animationsstil.
Schön.
Also finde ich sehr, sehr spannend vom Konzept her. Gut, das war jetzt viel mehr, als ich darüber eigentlich sagen wollte. Also ich wollte nur sagen, mir hat es sehr gut gefallen und ich empfehle es sehr. Dann läuft auch auf Disney aktuell Why the Last Man. Das ist eine dystopische Serie, aber basiert auf einem Comic. Den Comic liebe ich sehr und habe mir sehr viel von der Serie erhofft und bin von der Serie ein bisschen enttäuscht. Die Serie ist unterhaltsam auf jeden Fall, aber es kommt definitiv nicht an den Comic ran. Das heißt, ich möchte hier eigentlich weniger die Serie, sondern tatsächlich eher den Comic empfehlen. Der sehr viel Spaß macht. Dann läuft aktuell auf Apple TV Plus Foundation. Da wurde ja super viel Werbung für gemacht. Das hat jetzt angefangen. Und ich weiß noch nicht. Also ich glaube, die ersten 4 Folgen sind jetzt gelaufen. Und Lee Pace spielt mit. Den mag ich eigentlich ganz gerne. Und ich hatte mir hart Sci-Fi erwartet, aber das ist es nicht. Es ist, ja, weil ich hatte halt Asimov, da dachte ich, ja, also es basiert ja auf Asimov und ich kenne Asimov nur als hart Sci-Fi-Mensch und dass der natürlich noch viel mehr in seinem Werk hat als hart Sci-Fi, habe ich jetzt erfahren. Ja. Und darauf basiert Foundation und Foundation hat mehr so ein, also es ist schon Sci-Fi, aber es hat auch sehr starke Fantasy-Vibes und es ist optisch halt doch mehr so ans Römische Reich angelehnt, finde ich.
Es ist halt das, was quasi der erste Version so einer großen Geschichte wie Dune oder dann später Star Wars, also
ja, also es schlägt dann wohl den Bogen am Ende hin zu Hard Sci-Fi, zu dem, was man halt, wofür man Asimov vielleicht eher so als in der Allgemeinheit kennt. Und ich bin mir noch nicht so sicher, wie ich es finde. Also ich glaube, ich muss es echt zu Ende schauen, bevor ich da genauer was zu sagen kann. Außer, wie gesagt, dass ich Lee Pace sehr toll finde da drin. Also spielt er gut. Aber auch das kann ich, sagen wir jetzt mal, unter Vorbehalt empfehlen. Dann fand ich sehr, sehr schön, ich versuche ja immer so ein bisschen verschiedene Medien einzubeziehen, NASA hat gerade ein als Promotional Tool sozusagen einen Comic rausgegeben. Und zwar NASAs Comic First Woman heißt er und geht um eine fiktive Astronautin und ihre, in Anführungszeichen, Abenteuer im All. Und das Ganze ist natürlich klar, die machen damit Promotion. Wenn du diesen Comic liest, dann merkst du auch natürlich, ja, die machen Werbung für sich und und was ich aber so schön daran finde, ist, es ist halt gerichtet es an Kinder und Jugendliche, um einfach die Lust an Wissenschaft und Weltall und so weiter und alles, was damit zusammenhängt, Mathematik, Physik und so weiter, um da einfach Lust drauf zu machen und zu sagen, ihr könnt das alle. Ihr könnt werden, was ihr wollt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wenn ihr euch anstrengt, so dieses typische auch American Way of Life Ding, dann könnt ihr das werden. Und dann hast du halt diese Astronautin, die da sinnbildlich für steht. Und was aber ganz schön ist, tatsächlich, du hast im Heft, in diesem Comic-Heft, das kannst du gratis runterladen auf der NASA-Seite oder auch direkt auf der NASA-Seite lesen. Es gibt auch eine eingesprochene Version, wenn du zum Beispiel nur hören kannst. Und ob es eine Gebärdensprachversion gibt, weiß ich gar nicht, habe ich jetzt gar nicht geschaut, aber es würde mich nicht wundern, das ist alles relativ barrierefrei gemacht. Und du hast aber in dem Comic selber verschiedene interaktive Elemente. Das heißt, es gibt eine App dazu in Begleitung, die du dir runterladen kannst und dann kannst du mit der App quasi verschiedene QR-Codes oder andere Dinge, die sozusagen verschiedene Sachen triggern, wenn du dieses Handy drüber hältst, kannst du damit abscannen und dann hast du sozusagen in der App verschiedene Dinge, die extra erklärt werden, Filme und aber auch so 3D-Animationen und so ein Kram. Also das ist sehr, sehr schön gemacht, finde ich. Um so ein bisschen so eine interaktive Geschichte auch für Kinder zu gestalten. Also da muss ich sagen, hat die NASA gut gemacht. War ich wirklich begeistert von. Also da hat sich jemand mal hingesetzt und hat sich echt Gedanken gemacht. Ja, also und das kann man, wie gesagt, gratis runterladen. Also das würde ich euch auch gerne empfehlen. Und dann, wer in der Zwischenzeit sagt, er möchte beim Spülen, Saugen, Aufräumen vielleicht was hören nebenbei, dem empfehle ich zum einen das Hörspiel Träumen Androiden, übrigens auch basierend auf Asimov und sagen wir jetzt mal im weitesten Sinne Blade Runner, weil Blade Runner auch auf dem Original von Asimov ja basiert.
Blade Runner basiert auf Philip K. Dick.
Ach, Philipp, ach, Entschuldigung, ich habe Asimov gesagt. Ja, Entschuldige, ich wollte Philip K. Dick sagen. Ja, du hast
völlig recht. Ich dachte gerade.
Nein, ich war wegen Foundation noch gedanklich bei Asimov. ja, genau, Philip K. Dick, sorry. Und basiert aber auch auf seinem Träumen Androiden. Und da gibt's ein Hörspiel im BR Bayern Hörspielpool. Das kann man streamen oder sich runterladen, auch alles gratis. Das geht ungefähr 45 Minuten, das ist nicht lang. Das ist ganz nett gemacht. Und parallel dazu höre ich jetzt zum zweiten Mal, das habe ich Anfang des Jahres schon mal gehört, von Andy Weir, der Astronaut. Das ist der gleiche Autor, der auch der Marsianer gemacht hat.
Ja, da wollte ich gerade nachfragen. Kurz, ist das eine Empfehlung so im Sinne von, wem der Marsianer gefallen hat, dem gefällt auch der Astronaut oder nicht
es
so?
Es ist... Also auf jeden Fall. Ich glaube, das ist dieselbe Art von Humor. Aber ich glaube tatsächlich, dass du den Marsianer nicht unbedingt gemocht haben musst, um den Astronauten zu mögen. Ich persönlich würde sagen, wenn du den Marsianer mochtest, magst du den Astronauten auf jeden Fall auch. Aber ich finde, der Astronaut kann auch so gehört werden. Was ich an Andy Weir immer ganz schön finde, ich persönlich, ist, dass der, das ist zwar Sci-Fi, aber das ist ein zeitlich nicht so weit weg von unserem realen Jetzt. Das heißt, wenn es so um so Physik geht oder Mathematik oder irgendwelche Dinge, die es bei der NASA gibt sozusagen, dann habe ich immer das Gefühl, ich bin ja auch nur Laie, aber dann habe ich immer das Gefühl, der denkt halt zwei Schritte weiter, vielleicht auch drei Schritte vom Jetzt-Zeitpunkt, dass bestimmte Dinge funktionieren, die jetzt vielleicht noch nicht gehen, aber die vielleicht in den nächsten 50 Jahren oder so erreicht werden können, im Gegensatz zu, was weiß ich jetzt, einem Asimov oder so, der dann gleich 500 Jahre vorgreift und mit irgendwie, keine Ahnung, perfekt funktionierenden intelligenten Robotern oder so agiert. Also weißt du, was ich meine? Ich finde es so schön, dass das relativ nah dran ist und man das Gefühl hat, das könnte man so erreichen. Und ja, das ist mit der Astronaut jetzt auch so. Genau, mit Marsianer.
Das war ja auch das, was mir am Marsianer sehr gefallen hat. Also zum Beispiel, dass da wirklich sehr lange eine Abhandlung auch drin ist, wie er dieses Kartoffelfeld plant und baut und dann überlegt, wie er das mit Wasser versorgt und was da dann noch schief geht und so weiter. Also das fand ich sehr, sehr schön. Also das ist, glaube ich, dieses Hard Sci-Fi, was du meinst, oder?
Richtig, genau. Und das haben wir im Astronauten auf jeden Fall auch. Die Prämisse ist eine ganz andere. Und eine, an der ich sehr viel Spaß hatte. Also ich glaube, wenn du den Marsianer, wie gesagt, auch mochtest, dann empfehle ich dir das sehr. Das macht sehr viel Spaß. Ist auch, ich habe die deutsche Version jetzt gehört und die ist auch sehr schön eingelesen. Also auch vom Sprecher her und so weiter kann ich sehr, sehr empfehlen.
Geht es wieder nur um eine Person oder ist es eher eine Geschichte mit mehreren Leuten?
Du hast zwei Geschichten, die parallel erzählt werden, aber in beiden Geschichten kommt die Hauptfigur des Buches vor, nämlich der besagte Astronaut. Und in einer Timeline ist er mehr oder minder alleine und in der anderen in einer Geschichte wird eine Geschichte erzählt, wo er alleine quasi unterwegs ist und in der anderen Geschichte, das sind im Grunde Flashbacks, spielen mehrere Personen mit. Aber im Mittelpunkt steht schon er als Person allein. Aber es wird etwas aufgelockert zwischendurch, weil du diese Flashbacks hast, wo verschiedene Leute drin vorkommen, die sich auch durchs Buch ziehen. Ja. Also es ist nicht die ganze Zeit nur eine Person. Mehr will ich auch gar nicht verraten, weil sonst verrate ich zu viel. das wär's von mir.
Erik, du hast Ted Lasso geschaut.
Ja, ich habe Ted Lasso geschaut. Ja, ich bin noch nicht ganz durch mit der Staffel. Also ich konnte dann erstmal nach dem Pokalfinale, nach der Folge, konnte ich nicht mehr weitergucken und bin auch seitdem nicht wieder dazu irgendwie eingestiegen. Also den Rest muss ich ja mal noch weitergucken. Aber bisher hat's mir sehr gut gefallen. Also es ist tatsächlich sogar noch besser als die erste Staffel. Kurz zur Erklärung vielleicht für jemanden, die überhaupt nicht wissen, wer Ted Lasso ist. Das ist die Serie auf Apple TV Plus, heißt, glaube ich, der Service. Ja, Apple TV Plus. Und da geht's um einen Fußballtrainer, der in der Premier League, also in England, einen Club übernimmt, aber der kommt aus Amerika und ist eigentlich auch Football-Trainer da ursprünglich gewesen und ist Soccer-Trainer und genau. Dann wird er in der ersten Staffel wird er so verfolgt, wie er sich auch so auf das Team einlässt und wie er so den Fußball und die Fußballwelt kennenlernt. Nebenbei lernt man immer noch die ganz vielen tollen Figuren nebenbei kennen. Also ich mag ja die Chefin sehr gern, die Rebecca. Also das ist eine mega gute Cheffigur, finde ich. Also so eine tolle Powerfrau hätte ich gerne wirklich als Chefin.
Übrigens,
und so eine empathische Powerfrau. Und ja, in der zweiten Staffel setzen sie das Rezept, finde ich, gut fort und bringen noch ein paar Neuerungen rein, die mir sehr gut gefallen. Also zum Beispiel, sie bringen noch eine Psychologin rein, die so ihren Einfluss auf das Team hat und den, wo man so sieht, wie so einige Leute so nach und nach mit ihr warm werden, manche schneller, manche langsamer. Und das gefällt mir sehr gut, dass sie das so zeigen und dass sie auch zeigen damit eben in der Serie, wie wichtig auch Mental Health ist.
Ja, das soll ja besonders eben auch diese Serie ja sozusagen tradierte Männlichkeitsbilder so ein bisschen vermeiden und modernere Konstruktion von Männlichkeit in der Serie stattfinden, oder?
Ich weiß gar nicht so, ob das so das Ziel ist. Also es passiert auf alle Fälle, würde ich sagen. Ob das jetzt so das Ziel ist, da habe ich mich gar nicht so mit
auseinandergesetzt. Also das ist, was ich halt mitgekriegt habe, weil ist das nicht so, aber ich sehe sehr mit Wohlwollen, was so besprochen wird darüber und denke so, ach schön, dass es das gibt, so, ja.
Ja, was mir wirklich gefällt, ist eben die Storyline mit Dubai Air. Das hatten wir ja schon in der Outtake-Show, wo du mit dabei warst, auch besprochen, dass da wirklich mal so dieses Katar-Geschichte, die auch im Fußball drinsteckt, so kritisiert wird. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist die Weihnachtsfolge. Die ist einfach sehr wholesome.
Die im Oktober schon kam, Entschuldigung, im August schon kam, genau. Wo ich dachte, okay, wer hat da geplant? Ja, ich will nur kurz ergänzen, weil du es gesagt hast, also Hannah Weddingham ist die Schauspielerin von Rebecca und die hat jetzt übrigens auch einen Grammy gewonnen für,
Emmy wahrscheinlich.
Ich verwechsel die immer. Es gibt den Grammy, es gibt den Emmy, es gibt den
Golden Globe.
Nein, sie hat gewonnen. Einen Grammy war doch für CD, Musik. Genau. Dann hat sie den Emmy gewonnen. Ich verwechsel immer Grammy und Emmy. Sie hat
Grammy
Emmy gewonnen.
Von Grammophon, also Musik.
Genau, und Emmy war TV, so rum ist es. Also sie hat jetzt einen Emmy gewonnen für ihre Rolle. Und das nur nachreichend, weil du gesagt hast, du magst die Rolle so gern, aber die Schauspielerin ist natürlich auch ganz großartig in dieser Rolle. Und ja. Ich möchte hier nochmal kurz erwähnen, weil das nämlich ein Grund war, warum ich diese Serie ganz lange nicht geguckt habe, also als Staffel 1 so populär war und alle sprachen von Ted Lasso. Und ich habe immer nur gelesen als Prämisse, ja, es geht halt um Trainer, einen Footballtrainer, der nach England kommt und da Fußballtrainer wird. Und ich dachte, so eine Sportserie, ja, so. Also, und das ist es nicht. Es spielt eine Rolle, aber in erster Linie geht es halt eigentlich nicht um den Sport. Und deswegen habe ich, und deswegen würde ich auch sagen, wenn ihr jetzt sagt, so eine doofe Sportserie will ich nicht gucken, dann guckt trotzdem, weil es eben nicht in erster Linie um diesen Sport geht.
Ja. Das ist eine Serie von Bill Lawrence und ich würde tatsächlich sagen, also Scrubs ging schon wenig um Arzt und Krankenhaus, vor allen Dingen in den späteren Staffeln und mehr um das Zwischenmenschliche. Und wenn man das den Scrubs-Maßstab annimmt, geht's bei Ted Lasso noch viel weniger um Fußball, sondern noch viel, viel, viel mehr um das Zwischenmenschliche, als es schon bei Scrubs ging.
Lustigerweise wäre das Argument, warum ich definitiv nicht eingeschaltet hätte, weil ich fand Scrubs ganz, ganz schrecklich.
Ja, ich fand das auch so. Ich habe paar Folgen
gesehen.
Tut mir
so leid, ich weiß, viele mochten das total gerne und ich habe gehasst.
Ich war auch nicht so ein
mit
Fan.
Mit allem, was ich hatte. Ich mochte das überhaupt nicht. Aber so kann es gehen.
Also ich habe zum Beispiel mir letztens Gedanken gemacht über so Serienfilme, wo man weiß, es gefällt einem gar nicht, aber man weiß gleichzeitig, es macht viele Leute glücklich und das, was gezeigt wird, also gerade eben jetzt bei Ted Lasso mehr als jetzt Scrubs, weil Scrubs ja auch mit heutigen Verhältnissen ein bisschen problematisch ist an manchen Stellen, so wie Friends, aber wo man sagen kann, hey, es ist gut, dass es das gibt, ich muss es jetzt nicht haten, ich muss es aber auch nicht mögen, aber ich kann sagen, so, oh, ist nicht meins, aber mit so einem konstruktiv freundlich gönnenden, hey, cool, dass das existiert, weil das halt schöne Impulse auch so kulturell in die Gesellschaft geht. Das geht mir mit anderen Serien ja genauso, wo ich sag, boah, das brauche ich jetzt echt nicht gucken, aber hey, wenn Leute das mögen, super.
Also auf jeden Fall Ted Lasso, aktuelle Empfehlung, kann ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Was hast du noch gesehen?
Ich habe noch Marvel's What If gesehen, hast du auch gesehen, glaube ich.
Ja,
und
hab
ich
auch gesehen.
Ja, das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Also es ist ja diese Serie, die so anthologiemäßig ist und immer fragt, ja, was wäre, wenn, also zum Beispiel, was wäre, wenn, sagen wir mal, in der ersten Folge ist er direkt, was wäre, wenn Captain Carter und nicht Captain America gewesen wäre.
Was wäre, wenn Captain Carter Captain America gewesen wäre und nicht Steve Rogers? So.
Ja, genau.
Genau, ja.
Und
was übrigens
meine
auch
Highlight-
so schön war, achso, ich wollte nur sagen, weil Elsie ja gesagt hatte, Männerbilder, Frauenbilder, was auch sehr schön war, weil Captain Carter ist ja eine Frau, wer das nicht weiß, im MCU. Und da fand ich sehr schön, dass in dieser ersten Episode sie auch voll gedisst wurde dafür, dass sie eine Frau ist, weil das war ja noch während des Zweiten Weltkrieges, so nach dem Motto, Frauen gehören in die Küche und haben nichts zu sagen, geschweige denn ein Superheld zu sein. Es war ganz großartig. Ja, entschuldige, kurzer Exzerpt.
Ja, und meine Highlight-Folge ist definitiv die zweite, glaube ich, ist das schon, also die mit T'Challa. Die war einfach sehr gut und hat einfach nochmal ein sehr schönes Bookend auf Chadwick Bosemans T'Challa gemacht und hat auch von der Story überraschenderweise, muss man ja leider sagen, weil das konnten sie ja damals noch nicht wissen, wo sie die Story gemacht haben, aber überraschenderweise passt die sehr gut als Bookend für den Chadwick Boseman T'Challa. Mhm.
Also da muss man vielleicht zu sagen, wer es nicht mitbekommen hat, der Schauspieler ist verstorben. Das war also das Letzte, was er gemacht hat im MCU-Universum. Ja.
Ja, genau, jetzt möchte ich nur ganz kurz noch was anknüpfen, weil ich dieses Wort sehr oft gehört habe und du hast es jetzt wieder genannt. Das Wort Bookend, also das bedeutet, also für Leute, die zuhören, die nicht wissen, was das bedeutet, ist keine Kritik an dich, Erik, ist, also es bedeutet eigentlich sozusagen, Bookend bedeutet sowas wie eine Buchstütze und wird halt im so umgangssprachlich benutzt als so ein Abschluss von verschiedenen Geschichten gesehen, dass das also so ein Abschluss davon darstellt, das schön sozusagen zu Ende gebracht. Das bedeutet es. Mhm.
Genau, und das hat es definitiv. Und dann habe ich noch ein anderes Sci-Fi-Ding geguckt, was auch so ein bisschen in unsere Richtung wieder geht. Ich habe die Orwell angefangen. Mhm.
Das ist so einer dieser Serien, wo ich sage, schön, dass es das gibt, ich muss es nicht gucken.
Ja. Ich habe da lange auch damit gehadert, also ob ich das überhaupt sehen wollte, da hatte ich wieder ähnlich wie bei Lower Decks erst so dieses Macherproblem bei Seth MacFarlane und ich weiß halt einfach, was er bisher so gemacht hat. Also ich American Dad und Family Guy, da hatte ich sehr befürchtet, dass das irgendwie in solche Richtungen von Humor geht und war dann sehr, sehr erfrischt überrascht, dass es das gar nicht ist. Sondern das ist eigentlich dieses Sci-Fi TNG Star Trek noch sicherer spielt als Lower Decks. Also es hält sich eigentlich an noch schärfere Restriktionen, würde ich sagen. Und er hat da eine sehr, von den Stories finde ich, eine sehr wholesome Serie gebaut. Gut, man kann ihm jetzt ankreiden, dass es so ein Self-Insert mit dem Captain ist und so weiter.
Das ist so, ich ehrlich, also das ist für mich die größte Mary Sue in der ganzen Galaxis.
Die Kritik gebe ich euch auch, aber ich finde die Stories an sich, die in der Serie erzählt werden, sehr schön. Und was ich bei dem Sci-Fi mag, also ich bin ja auch, ich mag ja immer deine Linie zu sagen, ja, man soll nicht das eine gegen das andere ausspielen, ja, sondern man soll gucken, was gefällt einem an dem einen und was gefällt einem nicht und was gefällt einem an den anderen. Und was mir an The Orville und an Lower Decks eben zum Beispiel gefällt, ist, dass es nicht solche riesigen, weltumspannenden, ja, es ist schon wieder das ganze Universum bedroht, Geschichten erzählt werden, sondern dass der Rahmen der Geschichten, die da erzählt werden, eher kleiner ist und sich aufs Schiff beschränkt oder auf einen Planeten beschränkt und größer wird's auch nicht.
Aber Erik, du hast gerade eben schon so schön gesagt, du magst es nicht so, wenn immer sofort gleich das ganze Universum bedroht ist. Das ist doch ein wunderbares Stichwort.
Ja, ich dachte auch. Ein schöner Übergang.
Für den Star Trek Discovery Trailer, den wir gestern auf der New York Comic Con bekommen haben. Denn es ist mal wieder das ganze Universum bedroht. Gut.
Vermeintlich. Wir haben ja nur 2 Minuten Trailer gesehen. Also...
Und haben eigentlich relativ wenig Neues erfahren, denn dass das Universum bedroht ist von irgendeiner großen, komplizierten, schlimmen Anomalie, das kannten wir ja schon aus dem ersten Teaser, den wir Anfang des Jahres am First Contact Day, glaube ich, bekommen haben. Mhm. Und ansonsten, wir wissen, dass die Föderationspräsidentin eine Mischung aus Mensch, Bajorana und Kadi ist.
Aber auch das ist eigentlich nicht neu, weil das haben wir doch auch schon beim letzten Mal
gesehen. Aber jetzt wissen wir es halt.
Jetzt ist bestätigt worden. Ja.
Ja. Und das ist halt auch die Präsidentin ist. Ja. Genau. Was war das übrigens mit Discovery und diesen eher sozusagen High Stakes? Also habe ich jetzt letztens auf Reddit eine tolle Einordnung dessen gelesen, die mich so ein bisschen damit versöhnlich stimmt. Und zwar, wenn man Discovery so als sozusagen eines der Teile vom aktuellen Star Trek sieht, das eigentlich anstatt Kinofilme hat man also eine Discovery-Staffel, die also sich auch mehr Zeit nimmt als ein Kinofilm und man das quasi als so einen langen, großen Kinofilm sozusagen der großen Aufwasch sieht, kann ich das anders betrachten, dass Discovery halt so erzählt wird und halt diese verschiedenen Geschichten hat, die etwas dramatischer sind und man halt sonst jetzt mittlerweile mit mehr Diversität eben auch Lower Decks und jetzt mit Strange New Worlds halt so sozusagen die etwas anderen Tonalitäten kriegt, während Captain Picard auch so ein bisschen so das große Besteck ist, aber halt mehr die Charakterstudie als jetzt so die große Oper, wie quasi Discovery ist. Und da seitdem sehe ich das halt nicht mehr, also diese Einschätzung hat mich echt so bewogen, ein bisschen umzudenken und zu sagen, ja gut, dann ist Disco eben deswegen so strukturiert, weil eben es quasi, die sagen ja selber, so die Produzierenden sagen, ja Disco ist quasi das große Mutterschiff, das also, wo alles dann andere drumherum ist und das halt so die große, ja, das große Ding halt ist und die eben entsprechend die Geschichten sind und dann die anderen Serien anders und das ist gut so.
Was wir auch noch bekommen haben im Trailer ist ein Ferengi Make-up Update, also die Interpretation, wie die Ferengis halt dann im 31. Jahrhundert.
Es muss ja noch nicht mal ein Ferengi, also pur Ferengi, sondern viele, da schätze ich halt mit, einige sagen, und zwar so durch diverse Plattformen weg, sagen, hey, das muss nicht unbedingt ein Ferengi sein, sondern es könnte, also es sieht so ein bisschen aus, als ob da etwas zum Beispiel Klingode oder andere Spezies mit drin stecken.
Weil er so Stirnwülste hat, genau.
Eben, und es könnte sehr gut sein, dass quasi irgendwie das House of Quark, so der Anfang der genealogischen Linie dieses Offiziers.
Wobei, ich habe das jetzt gelesen, ich wusste das ja auch nicht, weil ich die ganzen Star Trek Games nicht gespielt habe, aber es gibt ja in der Serie, das war ja nicht so, aber da haben wir ja mitbekommen, dass Worf und Grilka ja ein Techtelmechtel oder einen leichten flirtigen Vibe hatten, sagen wir so.
Worf und
Quark meinst du?
Quark.
Nein, Worf und Grilka. Und die beiden haben wohl in einem der Trek-Online-Games wohl später, waren die ein Paar.
Ach.
Also, das ist nicht kennen, weil die Trek-Online-Games sind nicht kennen, aber die waren dann ein Paar und dann dachte ich, wäre ja geil, so House of, war das nicht House of Mog, oder war das Mog,
ich glaube. Also, der war ja Martok später. Also
später schon, aber original ist es doch Mog, oder?
Ja, Sohn von Mog. Durcheinander. Ja, ja,
Sohn von, na, auf jeden Fall, das war auch eine Spekulation, die ich gelesen hatte. Nichtsdestotrotz, ganz ehrlich, ich finde dieses, also, es gibt ja immer einen Aufschrei im Fandom, wenn neue Make-ups oder auch weiterentwickelte Spezies gezeigt werden. Wir hatten ja jetzt auch die Geschichte zum Beispiel mit Saru und seiner Spezies, die ja dann, wo wir ja auch nur, erinnert ihr euch noch in der letzten Staffel, wo wir auch nur so kurze Einblicke hatten, da gab es so diese eine Szene mit dem völlig verstrahlten, wie heißt Sarus Spezies?
Von Kamina ist der Planet. Was sind wir für Trekkies, Leute?
Ja, genau. Das schneidet dann bitte, schneidet
das, sind die Kelvians.
Die Kelvianer, natürlich. Es war kurz, es war weg. Also wir hatten noch diesen einen völlig verstrahlten Kelvianer, wo dann alle doch aufgeschrien haben, gesagt haben, oh mein Gott, die Kelvianer, wir haben sich weiterentwickelt. Ganz, ganz schlimm. Und was ist denn für ein Make-up und so? Da erinnere ich mich noch ganz deutlich dran. Und dabei war das nur quasi ein Kelvianer, der halt verstrahlt war aufgrund der Situation, in der er war. Wer weiß, was das für ein Ferengi ist. Wir wissen ja gar nichts. Wir wissen weder, ob die sich weiterentwickelt haben, noch ob diese Ferengi, der da gezeigt wird, vielleicht ein, sagen wir jetzt mal Anführungszeichen, Hybrid? Reiner Ferengi ist. Also ob da nicht vielleicht noch andere Spezies mit drin stecken. Wir wissen auch nicht, wie alt er ist. Ja, wir wissen auch nicht, wie alt er ist zum Beispiel, weil es gibt ja, wir erinnern uns
sieht
an...
sehr ähnlich aus zu Grand Nagus Zack.
Richtig, eben. Wir erinnern uns an den Grand Nagus, der ja so verrunzelt und verhutzelt war, weil er ja so alt war eigentlich schon. Ich denke, das war auch ein Zeichen, weil wir im Vergleich zu Quark, also es war ein Zeichen, dass er eben so alt ist auch und da hat er diese ganz vielen Falten gehabt und in diesem neuen Make-up, der Ferengi hat ja auch so viele Falten im Gesicht. Ich meine, er sieht jetzt nicht alt aus, weil es sind relativ straffe Falten, finde ich, im Verhältnis jetzt zum Grand Nagus.
Ja, das sind ja mehr so Hautrunzeln als Vertiefungen, wie halt Ferengi auch ihre Nasen diese Runzeln haben.
Also man weiß es nicht, also es kann ja alles mögliche echt sein. Ich muss dazu sagen, was jetzt öfter mal gesagt wurde und auch Bilder wurden gezeigt, dass wohl das Original Make-up der Ferengis, dem Ferengi, Konzept, den wir jetzt hier gesehen haben, das Konzept sehr viel ähnlicher sieht. Also bei den Originalkonzepten war es wohl auch noch so, bevor die dann in TNG aufgetaucht sind, in abgeänderter Form, dass die zum Beispiel auch diese Stirnwülste hatten. Das hatten sie dann in TNG ja nicht mehr so deutlich.
Und die spitzen Ohren. Dass die Ohren so ein bisschen.
Aber das finde ich auch gar nicht so schlimm. Diese spitzen Ohren, die stören mich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich weiß nicht, warum die Leute sich da so aufregen.
Ja, es ist halt, also ich sag mal so, ich glaube, es gibt halt einfach Leute, die halt noch auf dem Stand sind. Das, was ich kenne, ist gut. Das hat mir ja zum Beispiel auch, was Musikgeschmack oder das Wahrnehmen von guter Musik ist wissenschaftlich nachgewiesen worden, dass es ein Bias, also so eine Voreingenommenheit gibt, zu der Stil, mit dem du groß geworden bist, tendiert dein Hirn dazu, das als gut einzuordnen und hochwertig einzuordnen. Während alles, was später kommt, erstmal so, also potenziell gesehen werden kann als minderwertig. Deswegen hat man ja auch immer wieder jede Generation ältere Fans, Musikfans, die sich über die Musik der jüngeren Leute aufregen. Und genau dasselbe hat man also natürlich auch bei Star Trek Make-ups, die sich halt ändern oder halt einfach verschieden dargebracht werden und Leute halt hingehen und dann sagen wie, das Make-up von so und so war das Beste. Anstatt zu sagen, das Make-up von so und so fand ich am besten, weil das wäre ehrlicher. Aber
was ich,
es ist ein schönes Gefühl, das eigene Empfinden als Allgemeinzustand zu sehen, weil damit ist man selbst im Normal und damit ist die eigene Meinung ja voll gut.
Was ich daran so witzig finde ist, und vielleicht empfinde ich das jetzt nur so, weil ich so lange einfach kein Star Trek mehr gehabt habe in meiner Timeline, aber in der ersten Staffel, als wir die Klingonen bekommen haben und die hatten ja doch ein massiv anderes Make-up als das, was wir gewohnt waren, jetzt aus vorherigen Serien, habe ich diesen Shitstorm nicht so stark empfunden wie jetzt beim Ferengi.
Da gab es doch einen riesigen Shitstorm.
Den gab es. Hallo, ich habe nicht gesagt, dass es den nicht gab. Ich habe nur gesagt, ich habe den nicht als so hart empfunden wie jetzt beim Ferengi. Aber das ist halt persönliche Auffassung. Ja,
na, also und das, was deine Bubble halt hergibt, klar.
Ja, ja, ja.
Aber da wird es sicherlich noch einen Haufen Leute geben, sich darüber beschweren werden, wie es halt immer so ist, weil.
Und Bäumler, ich sag mal, schon genau gleich von Bäumler angekommen sind. Oh yeah!
Aber machen wir den Trailer noch kurz fertig, weil sonst sind wir nachher 4 Stunden lang und immer noch nicht bei den Lower Decks-Folgen angekommen. Wir bekommen ein paar. Noch ein paar neue Shots von den neuen Uniformen. Sehr viel natürlich auch Fokus auf.
Da muss ich noch mal kurz reingrätschen bei den neuen Uniformen direkt. Ich muss
Marcel,
sagen,
kein ein, Wort. Wir kommen auf eine Stunde vorgeplänkelt.
Ein Glück. Ein Glück haben ja, diese haben blöden grauen Dinger, die vor dem, ja. die vor dem vor der Brücke einfach nicht gewirkt haben, nochmal rausgeschmissen und nochmal ein neues Design sich überlegt.
Das habe ich ja damals schon gesagt, dass sie es wahrscheinlich neu machen werden und
aber ja. Das Design haben wir doch schon im letzten Teaser gesehen, oder? So ganzen. Also wir haben es jetzt nochmal gesehen, aber ja.
Aber das letzte Mal saßen wir zusammen und haben ja darüber geredet, bevor wir wussten, dass sie es neu gemacht haben.
Aber auch total spannend, jetzt zu sehen, wie das farblich aussieht. Also es sieht so aus, als werden die TNG-Farben übernommen, oder? Also rot ist Captain und so. Aber du hast recht, Erik, ich finde die auch besser. Ich kann mich noch nicht so ganz gewöhnen. Ich muss mir den noch mal in Ruhe angucken. Dieser komische eine Streifen an der Schulter, da bin ich nicht so ein Fan von. Und habt ihr gesehen, also du hast auf der einen Seite, haben die den Kommunikator und auf der anderen Seite, bei Saru war das so, hatte der so eine Art Brosche oder Abzeichen oder sowas. Das ich vermute mal, das Admiral. Ist was Kel... Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass der einen höheren Rang hat als Burnham. Aber der hat irgendwas, ich persönlich vermute, es ist irgendwas Kelpianisches wahrscheinlich. So wie Worf ja auch eine Zeit lang auf TNG seinen Kampfschärpe da getragen hat.
Die hat er ja immer getragen.
Ja, also hat er nicht zwischendurch, dann war es, aber auf DS9 dann nicht mehr oder irgendwo.
Doch, der hatte immer seine Schärpe an.
Aber er hatte auf jeden Fall...
Immer.
Gut, er hatte
nur verschiedene Schärfe
gerne korrigieren, aber er hatte auf jeden Fall immer noch was zusätzlich zur Uniform, was sozusagen ihn verbunden hat mit seinem Klingonentum und ich vermute, so ähnlich wird es mit dieser Brosche von Saru sein, die hat mir nämlich super gut gefallen, die war gerade auf der anderen Seite auf der Brust. Ja.
Genau, dann sehen wir im Trailer noch, dass Niva offenbar zurückkommt Richtung Föderation, also auf jeden Fall bekommt die Präsidentin von Niva halt eine Flagge überreicht und wir bekommen noch ein bisschen Werbung mit Michael als Captain.
Da habe ich eine kurze Frage, weil es mir jetzt erst irgendwie aufgefallen ist. Ich habe das schon 1000 Mal gesehen, aber kennt ihr das? Man sieht Sachen 1000 Mal und erst beim 1001. Mal fällt einem irgendwie was auf, was man schon hätte 1000 Mal sehen können. War der Captains Stuhl schon immer zweifarbig? Also, dass der diese gelben Echt? Das ist mir
der
jetzt erst aufgefallen.
So, also der war,
dass der nicht
so
einfarbig
bisschen,
war.
Ich glaube, der war, der hatte so dieses Gold, war nicht ganz so, sagen wir so, rausgehauenes Gold. Das war so ein matteres, fast so Silbergold vorher, glaube ich.
Ja, weil der halt im Grunde, also wer es jetzt nicht vor Augen hat, du hast halt eine, sagen wir mal, graue Sitzfläche aber gelbe Armstützen. Und ich
das
dachte
war,
so,
ich eher
waren die...
So,
aber
das
die Original,
ja.
Ja, und die Original Captain's Chairs, die wir kennen, die waren immer einfarbig, wenn ich mich richtig erinnere. Bei Kirk war es halt grau, bei Picard war es halt dieses beige Leder, das wir da war das ganze Ding so. Also es war aber, glaube ich, so mehrfarbig, glaube ich, war das auch nur, also so richtig
also
mehrfarbig.
Also Kirks Sessel war schwarzes Leder für den Sitzfläche, aber grau drumherum.
Ja, also das und ist so mir jetzt ähnlich auch gegangen. Ich dachte so, ach guck.
Ist der Disco-Captain-Stuhl halt auch, aber ich glaube, dass die haben jetzt einen stärkeren Goldton genommen. Hm. Das glaube ich. Und deswegen wirkt es kontrastreicher, weil vorher ist die Farbe des Captain-Stuhls so ein bisschen in die Streben und Bulkheads der Umgebung untergegangen. Deswegen ist es dir wahrscheinlich nicht so aufgefallen.
Ja, wahrscheinlich, ja. Was wir übrigens auch sehen, also klar, wir sehen Burnham als Captain, also das ist ja auch nicht, das wussten wir ja, aber jetzt wird das hier quasi nochmal so extra betont. Dann haben wir natürlich, was wir nicht sehen, beziehungsweise nur kurz angedeutet sehen, was aber im Panel gesagt wurde, war, dass Culber jetzt offiziell auch Counselor ist. Ja, also der hat ja im Grunde schon die ganze Zeit inoffiziell als Counselor gearbeitet, wo wir ja alle gesagt haben, wenn eine Crew einen Counselor braucht, dann diese Crew, ja. Und Culber ist jetzt also offiziell in dieser Staffel wohl der Counselor und hat im Panel auch gesagt, was ich sehr schön fand, dass er so ein bisschen auch als Vorbild die ganzen Krankenschwestern und Ärzte und das Pflegepersonal genommen hat, das gerade jetzt in der Covid-19-Krise so aktiv und so schwer gearbeitet hat, sozusagen als kleine Hommage auch in seiner Rolle an genau diese Berufsgruppen. Und das fand ich irgendwie nett. Also das mag, ein bisschen dem Mund nachgeredet sein sozusagen, aber ich finde trotzdem, das ist eine nette Aussage. Und ja, dann haben wir noch so ganz viele andere, so verschiedene Sachen gesehen. Also, wen wir auch gesehen haben, waren wie heißt sie?
Owosekun.
Genau, Owosekun, genau, dankeschön. In einer Kampfszene, wo ich dachte, yay, girl.
Das sah irgendwie nach eher so Training aus.
Ja, irgendwo so. Boxen oder
so was auch immer. Ja, so, ja, ja.
Oder Martial Art oder sowas, genau. Aber sie war auf jeden Fall kurz mal sehr... Yay. Ah. Also, und dann haben wir natürlich, klar, diese Anomalie und keine alle möglichen Leute, die sich da halt drum kümmern und versuchen, das rauszufinden. Und was wir auch gesehen haben, ist, Tilly ist Lieutenant offiziell jetzt auch, also Lieutenant Tilly.
Juhu.
Es geht Richtung Captain, langsam aber stetig Richtung Captain. Also ich bin dann sehr gespannt und ich frage mich auch, ob Saru ein eigenes Schiff hat oder ob er unter Burnham als Captain dient.
Ja, oder ist vielleicht auch, wie heißt es wieder, Ambassador.
Also ich hatte nämlich tatsächlich kurz gedacht in dem Trailer, dass er ein anderes Schiff hat als sie. Also, aber, weil die haben ja jetzt auch nicht so viele Captains, die da sozusagen zur Verfügung stehen. Und mal gucken. Und dann hatten wir auch eine Roundtable, also einen runden Tisch, wo alle drumherum halt ihren Kriegsrat gehalten haben. Da haben wir auch verschiedene Alien-Spezies gesehen, also ja nicht nur Saru oder auch jetzt hier den Ferengi, sondern wir hatten auch eine Orionerin dabei, genau, richtig. Und diverse andere Leute. Also, ja, ich bin sehr gespannt. Es ist natürlich, wie ihr gesagt habt, es ist so ein bisschen so dieses, muss es schon wieder das ganze Universum sein, aber, aber, und es ist natürlich auch so, diese Crew, ganz ehrlich, die kriegt ja auch keine 5 Minuten mal zum Durchschnauben. Also, jetzt sind die schon in der Zukunft, was ja sowieso ein sehr traumatisches Erlebnis ist. Und dann sind sie gleich schon in dieses Abenteuer reingeworfen worden mit der ersten Anomalie sozusagen, die alles hätte fast zerstören können. Und jetzt kommt quasi gleich die zweite Anomalie. Also können die nicht mal einen Moment Luft holen? Ja.
Ja.
Gut, dann gehen wir noch ein bisschen über die allgemeinen News drüber. William Shatner will ins All fliegen mit Blue Origin von Jeff Bezos. Also diese Geschichte mal kurz irgendwie knapp aus der Atmosphäre raus.
20 und, Minuten, ja.
Also nicht wirklich der Rede wert.
Ja,
eigentlich.
Aber also ich weiß, dass ihr da nicht so Fans von seid, aber ich finde das toll. Also der Mann ist 90, der wird dann auch der älteste Mensch sein, der dann mal im All war. Ich meine, wir können uns jetzt drüber streiten, im All und im All fliegt gleich 20 Minuten durchs All und ist dann quasi und geht und fliegt dann wieder runter. Also es ist nicht so, als ob er auf dem Mond landen würde, ja. Aber ich finde es trotzdem geil. Ich meine, dass ein Herr Shatner ganz klar das für seine Zwecke ausnutzt, der hat wohl auch ein Dokumentationsteam dann dabei, die alles filmen und so weiter. Ja, der arbeitet halt jetzt an seiner Legendenbildung. Der ist 90, der wird vielleicht noch, wenn es hochkommt, gute 10 Jahre haben, wenn überhaupt. Ich vermute eher weniger. Und da muss man, genauso wie Gene Roddenberry das auch gemacht hat, der arbeitet jetzt quasi an der Legende Shatner, beziehungsweise so wie Roddenberry an der Legende Roddenberry gearbeitet hat. Noch ein paar schöne Zitate hier und da fallen lassen. Und dann wird das Star Trek-Fandom für immer sagen, ja, Shatner, der das und das so gesagt hat. Also ich denke, so wird das dann laufen.
Ob sowas halt unbedingt sein muss, sei halt dahingestellt. Wenn ihr Fan von Staubfängern seid, Blue Bricks, das ist so kleine lustige Plastikbausteinchen.
Das ist eine Alternative zu Lego, man muss es sagen.
Ich wollte den Namen umgehen, aber okay.
Das ist aber, denke ich, wichtig, weil sie sind kompatibel. Das war mir wichtig zu wissen.
Und die bringen halt ein paar Star Trek-Modelle raus. Wenn man halt sowas toll findet, kann man sich das anschauen. Link findet ihr in den Shownotes.
Weil es gibt ja sonst kein Star Trek Lego. Das war das, warum ich das hier verlinkt hatte. Weil ich lange nach Star Trek Lego für mein Patenkind und deren Bruder gesucht habe. Und du kannst nur, wenn du was findest, dann kostet es horrende Summen. Und hier wird es sich jetzt mal anbieten. Und ich kann auch keine 400 Euro für eine Playmobil Enterprise ausgeben. Also.
Aber spätestens danach müsstest ja auch mal dieses, also spätestens nach der Staffel hier Lower Decks müsstest doch mal das DS9-Modell für Lego und das Cerritos-Modell für Lego geben.
Sollte man meinen, aber ich glaube, das ist einfach ein Lizenzproblem. Das war ja auch das, was alle so überrascht hat, dass eben Blue Bricks es geschafft hat. Die haben ja, glaube ich, 7 Jahre lang mehr oder minder verhandelt, die Lizenzen zu kriegen. Sind zwar nur 16 Modelle, aber trotzdem. Was es auch gibt, das will ich nur kurz erwähnen und könnt ihr gucken, wenn ihr wollt oder eben auch nicht. Im Oktober gibt's ja immer alle möglichen Zeichen, Challenges. Und da ich auf Twitter hauptsächlich unterwegs bin, ist das auch da, wo mir das eben auffällt. Und wer möchte, kann unter dem Hashtag Spocktober mal schauen. Da zeichnen verschiedene Leute verschiedene Spocks in verschiedenen Situationen. Also Bärtiger Spock und Mindmeld Spock und keine Ahnung, irgendwie Film Spock oder so. Also sind ganz witzige Zeichnungen dabei. Wer sich für so Fanart und so interessiert, kann da ruhig mal draufklicken. Das macht Spaß, sich das anzugucken.
Dann gibt es neue Hörspiele von unserem allerliebsten Dr. Bergier. Denn Alexander Siddig hat mal wieder ein bisschen was aufgenommen.
Ich habe jetzt mal großzügig Hörspiele gesagt. Wir wissen ja, also offiziell ist das ja alles, also das ist ja kein offizielles Hörspiel in dem Sinne, aber das läuft halt unter der Initiative von Sid, der sich im verschiedene Kumpel sucht und oder Familienmitglieder und mit denen dann im Grunde Fanfiction aufnimmt. Und da haben Elle und ich ja schon von geschwärmt und da gibt's jetzt noch mehr von. Aktuell nämlich zwei Dinge, nämlich einmal Curse from the Prophets, dass er zusammen mit seinem Sohn aufnimmt. Und mit Django El Siddig und einmal zusammen mit Andrew Robinson, dem Schauspieler von Garak, Little Achievements. Beides sehr nett, kann man sich auch angucken auf YouTube, hat man auch ein Bild dazu, wenn man möchte.
Dann, wenn wir schon beim Thema Fanfiction sind, denn Brent Spiner hat auch ein bisschen Fanfiction gemacht, nämlich A Memoir Inspired by True Events.
Ein sehr schöner Titel, finde ich. Brent Spiner ist wohl lange gefragt worden, ob er nicht eine Biografie schreiben möchte, auch insbesondere über seine Zeit bei Star Trek. Und er hat gesagt, nee, sowas findet er eigentlich langweilig. Er hätte da eine andere Story irgendwie, an die er denken würde. Und jetzt hat er tatsächlich was geschrieben, das ist Fiction, also das ist keine Autobiografie, aber Fiction mit autobiografischen Elementen tatsächlich. Also es ist ein Krimi-Thriller, das während der 90er, während die Serie gemacht wurde, Star Trek-Serie spielt, zum Teil auch am Set der Star Trek-Serie und wo er tatsächlich echte Fakten aus seiner eigenen Biografie mit ins Buch reinnimmt, aber das Ganze auf fiktionaler Ebene spielen lässt. Und was dabei aber wohl besonders ist, ich habe ein relativ langes Interview mit ihm gelesen, dass er wirklich, autobiografische Teile in dem Buch hat, die also wirklich seinem Leben entsprechen und sich da auch mit Dingen auseinandersetzt, die wohl ziemlich hart waren. Also er hat wohl relativ viel drinne über die Auseinandersetzung mit seinem Stiefvater, über auch einen Stalker, den er wohl jahrelang hatte, so einen Star Trek Stalker. Also das muss ziemlich hart alles gewesen sein. Und das hat er da alles mit reingepackt, während das eben auf der Zweitebene oder auf der Hauptebene eben dieser Krimi-Thriller ist mit komödiantischen Untertönen. Deswegen ja auch ein Memoir, also eine Anspielung auf, also Memoiren. Und aber auch dieses Noir-Feeling, das du so hast in so Psycho oder ja, in diesen 40er-Jahre-Schwarz-Weiß-Filmen sozusagen. Und das ist jetzt rausgekommen und soll sehr gut sein.
Kommt am Dienstag erst raus, also ist noch
okay, gut.
Ist noch ganz frisch. Wird dann, wenn man es in Deutschland bestellt, 24,99 kosten in als gebundenes Buch.
Kurz erwähnen, ich will es nur erwähnen, und zwar, wir hatten ja schon relativ häufig über diese Autobiografie-Reihe von Star Trek-Charakteren gesprochen, zum Beispiel auch über Janeways Autobiografie, und da ist jetzt noch eine dazugekommen, nämlich die Autobiografie von Mr. Spock. Das heißt, wer die lesen möchte, kann das ab jetzt auch tun.
Dann, Strange New Worlds ist abgedreht, wenn man so ein bisschen auf Insta geschaut hat. Bei den Schauspielern, die sind jetzt alle fertig mit dem Dreh. Das heißt, es ist jetzt alles in der Post-Production endgültig. Und da sehen wir dann Anfang nächsten Jahres oder irgendwann nächstes Jahr dann das fertige Ergebnis. Dann Star Trek Prodigy hat einen ganzen Haufen Interviews, sind dazu rausgekommen mit diversesten Leuten aus Cast und Crew. Verlinken wir euch auch alles in den Shownotes. Oder Britt, hast du da noch ein, zwei Highlights, die du gerne unterbringen möchtest?
Ja, ich möchte nochmal explizit sagen, sie sprechen in Interviews immer von Legacy Track Voices, also von Stimmen, weil es ist ja eine Animation, das heißt, die Leute müssen das ja dann sprechen, von Charakteren, die man aus alten Trek-Serien kennt. Sie verraten immer nicht welche. Ich meine, Janeway ist eine, die wir jetzt schon wissen. Das heißt, sie sagen immer explizit, es kommen auf jeden Fall noch andere bekannte Stimmen. Das heißt, wir wissen, es werden noch alte Charaktere auftauchen. Wir wissen halt nicht welche, aber mit Sicherheit schon, dass welche kommen. Also das finde ich schon mal eine ganz spannende Geschichte, dass da auch nichts verneint wird, sondern es werden auf jeden Fall noch alte Charaktere kommen. Und was ich hier tatsächlich noch empfehlen möchte, ist ein relativ langes Interview, das Nami Melomart gemacht hat. Das ist die Kompositeurin oder die Musikerin, die Prodigy Musik gemacht hat. Und das lohnt sich wirklich. Die hat 45 Minuten Interview gegeben mit einem YouTube-Channel. Wir haben da auch zu verlinkt. Und das lohnt sich sehr. Da erzählt sie selber, wie sie zu Star Trek gekommen ist. Sie hat ja auch die Musik gemacht für die Q&A-Short-Track-Folge. Das war die Spock-Folge, wo er auf das Schiff gekommen ist. Und das war ihr Einstieg. Und jetzt eben die zu Prodigy. Und von Prodigy, ich weiß gar nicht, ob wir das erwähnt hatten, haben wir ja auch schon dieses Intro gekriegt. Also wir haben das komplette Intro gesehen plus die Musik dazu. Und ich muss sagen, ich finde das Prodigy-Thema, das wir haben, ganz, ganz großartig. Es gefällt mir richtig, richtig gut. Also da muss ich sie auch wirklich loben. Und in dem Interview erzählt sie auch so ein bisschen, wie das war, während der Pandemie aufzunehmen und wie das alles vonstatten gegangen ist und so. Also das kann ich sehr empfehlen. Das lohnt sich sehr, sich das anzuhören.
Dann wurden wir auf Twitter ein wenig geteased von Terry Matalas. Der hat Fotos offenbar vom Star Trek Picard-Set immer irgendwelche kleinen Detailaufnahmen getwittert.
Also das ist der Showrunner von Picard, wer es nicht weiß.
Und war vorher auch unter Brennan Braga auch ein Production Assistant bei Voyager und bei Enterprise, also auch alte Star Trek Garde, und der hat uns da ein paar Detailfotos beschert von dem ein oder anderen Panel oder der ein oder anderen Requisite. Links dazu findet ihr auch in den Shownotes. Dann kommen wir zu Lower Decks. Bevor wir mit den Folgen anfangen, der Soundtrack von Lower Decks ist ganz frisch rausgekommen in diesem Internet. Und ist halt direkt mal auf Platz 1 bei iTunes geschossen.
Wahnsinn, oder? Und ewig viele Tracks auch, irgendwie über 45 Tracks, zum Teil auch relativ kurz. Und es steht da Volume 1 von dem Soundtrack, aber du hast halt Musik aus Staffel 1 und jetzt aus Staffel 2 auch.
Und freuen wir uns doch dann auf Volume 2 für die Staffeln 3 und 4.
Ja, und was ich sehr, sehr schön finde, ist, es ist ein Bonustrack drauf auf der, in Anführungszeichen, CD. Ich meine, ich höre es ja digital, aber wenn du die CD wohl hast, dann ist das so eine, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, ich kenne es vor allen Dingen aus den 90ern, wahrscheinlich, weil es die Zeit war, in der ich CDs gekauft und gehört habe. Manchmal, wenn du die CD an dem CD-Player vergessen hast und die CD war vorbei und dann hat es noch so 5 oder 10 Minuten gedauert und plötzlich ging ein versteckter neuer Bonus-Soundtrack los, Bonuslied los, das noch auf die CD gepresst war, aber erst ganz am Ende kam. Da konntest du auch, wenn du so vor- und zurückgedrückt hast, nie hindrücken. Das wurde immer, du musstest immer warten, bis der letzte Song gespielt war. Dann musstest du so lange warten quasi, musstest die ganze Zeit anlassen, warten. Und dann irgendwann kam dieser Bonustrack. Das war wie so ein verstecktes Easter Egg jetzt in den Serien. Und das ist auf dieser, also wenn du das als CD kaufst, ist das auch drauf. Ansonsten auf den Streaming-Plattformen steht da halt nur Bonustrack. Also dann kannst du da wirklich hinklicken. Und dieser Bonustrack ist, und das ist mein persönliches Highlight, besagtes Lied, das erwähnt wird in der Serie von Tandy, als sie sagt, sie hört Klingon Acid Punk. Erinnert ihr euch da noch dran?
Ja, natürlich.
Ja, und das ist das Klingon Acid Punk Lied. Und das hat auch einen vulkanischen Titel, den ich nicht aussprechen kann. Also als
du meinst Bonustrack den klingonischen Titel, oder?
Ja, also der ist halt auch in Klingonisch geschrieben. Das kann ich jetzt nicht sagen, wie der heißt. Aber wenn man, also es steht aber Bonustrack davor. Also man kann es dann im Soundtrack sich anhören. Finde ich sehr, sehr schön.
Dann Instagram wird natürlich auch auf dem Star Trek Logs Kanal wieder fleißig bespielt mit Personal Log-Einträgen. Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Dann.
Nein, ich möchte bitte noch ganz dringend was erwähnen, weil das ist an mir vorbeigegangen und ich kannte das nicht und ich war völlig überrascht, als ich das gesehen habe. Das läuft wohl schon die ganze Serie über und zwar als Extra. Und zwar Tandy, also der Charakter, macht wohl die ganze Zeit Selfies auf dem Schiff von sich und ihrer Crew und den Situationen. Und ja, also das ist wirklich, das ist halt gezeichnete Selfies im Grunde.
Und wo sieht ich hatte man das?
Ja, ich hatte das nicht mitbekommen, das ist veröffentlicht worden wohl über StarTrek.com, aber, und da haben wir jetzt einen kleinen Service sozusagen hier, Tautica, auch ein StarTrek-Fan, den man vielleicht kennt, hat einen Thread gemacht auf Twitter, wo sie die alle verlinkt hat, alle Selfies, die es bisher gegeben hat in dieser Staffel, und da kann man sich einmal durchklicken, das sind nicht so viele, aber doch ein paar.
Süß.
Und das habe ich verlinkt in den Shownotes, da könnt ihr reingucken. Und das fand ich total witzig, dass sozusagen hier auf Meta-Ebene, also so eine Art Meta-Ebene aufgemacht wird zur Serie, aber gleichzeitig noch in der Serie selber drinne, weil es ist ja der Charakter Tandy, der quasi Selfies macht, um sie dann weiter zu verschicken oder ihren Freunden zu schicken oder auf Social Media zu posten oder was auch immer. Und total witzig, also dass die sich halt die Mühe gemacht haben, sozusagen nochmal so extra Zeichnungen zu machen.
Ist zu finden auf dem Star Trek on P Plus Twitter-Account, also auf dem US-zentrischen Teil von Star Trek.
Das noch ganz kurz am Rande, weil das hatte ich echt gar nicht mitgekriegt. Das läuft wohl schon die ganze Zeit während der zweiten Staffel. Ja.
Und wird halt bei uns immer zu nachtschlafenden Zeiten gepostet, deswegen
ja.
Ist das wahrscheinlich bei den meisten durchgerutscht. Dann Folge 207. Where Pleasant Fountains Lie. Oder zu gut Deutsch, wo die lustigen Quellen liegen.
Ich weiß gar nicht, ob das im Original so übersetzt ist. Ich hoffe es inständig. Es ist nämlich ein Zitat aus dem Shakespeare-Gedicht Venus und Adonis. Hier sind wir wieder bei Shakespeare angelangt.
Ja, natürlich Star Trek und Shakespeare.
Genau.
Das geht nicht auseinander. Also es gehört einfach zusammen.
Ja. Wobei ich ehrlich gesagt mir das Gedicht dann also ansatzweise durchgelesen habe und auch ein bisschen Wikipedia gestalkt habe. Und inhaltlich kann ich da jetzt nicht so wahnsinnig viele Parallelen ziehen, aber es ist zumindest Shakespeare. Das ist ja schon mal eine Referenz an sich.
Dann, worum geht es in der Folge ganz grob? Die Story ist ein bisschen zweigeteilt. Die Story auf der Cerritos ist, dass halt
Chefingenieur.
Genau,
das
Schiff seiner Mutter kommt mal wieder vorbei, denn seine Mutter ist die Königin Paolana von Hysperia.
Hysperia, ja.
Und immer wenn die Probleme haben oder vermeintliche Probleme haben, dann tauchen sie halt immer wieder bei der Cerritos auf. Also man ist auch auf First Name Basis bei an der Stelle schon. Und es sind alle ähnlich erfreut, dieses Schiff zu sehen, genauso wie wenn Loxana Troi auf der Enterprise D aufgekreuzt ist. Und die Sache ist halt, seine Mutter will ihn halt endlich dazu bringen, dass er den Thron übernimmt, und dafür muss sie ihn halt verführen lassen.
Ich dachte, Gott sei Dank hast du verführen lassen gesagt. Ja, denn das ist ja wirklich eine große Überraschung. Also Billups war ja immer so eine Nebenfigur, wo man dachte, ja, der ist ganz nett, aber auch so ein bisschen socially awkward. Ja, also den hat man immer nicht so richtig für voll genommen. Und er war zwar Chefingenieur, aber okay, so. Und jetzt plötzlich kriegt er eine Geschichte. Also das war so, das finde ich schön, wenn dann so Nebenfiguren plötzlich eine Storyline bekommen.
Und eine höchst absurde noch dazu.
Ja, total absurd. Also er ist wohl Thronfolger eben von Hysteria, was so eine mittelalterlich... Hysteria. Hysteria, oh Gott. Ja, vielleicht auch das. Hysteria. Und was so eine mittelalterlich angelehnte Gesellschaft im Grunde ist. Also man sieht dann auch später ein bisschen, wie es auf der Schiff von der Mama aussieht. Und die haben dann so Drachenfiguren und Pferde und Ritterrüstung und so.
Also die Erklärung ist, die sind quasi ein Planet, das sich wie so ein sogenanntes Renaissance Fair, wie es in den Staaten gibt. So diese
Mittelaltermärkte.
Ja. Nicht ganz, sondern mehr so auch Mittelalter, aber halt so Renaissance und andere so, also ein bisschen fantasiert und so ein bisschen idealisierte Versionen von vergangenen Zeiten. Und ja, genau. Und die haben ja halt ihre Technologie halt auch entsprechend wie magische Dinge benannt. Und es ist halt so, ja, so Fantasy, so LARPA-mäßig. Also man könnte sich vorstellen, das ist eine Gesellschaft, die quasi so Dauer-LARP-Zustand, ja.
Also das auf jeden Fall ganz tolle Story. Und Billups ist ja, wie gesagt, Chefingenieur und hat im Grunde seinen Thron abgegeben und hat gesagt, ist abdikiert und hat gesagt, ich werde den Thron nicht übernehmen, meine Liebe gehört Starfleet. Und lustigerweise ist in deren Gesellschaft das aber so, sobald er Sex hat, muss er den Thron übernehmen. Das heißt, wir erfahren auch gleich, dass er jungfräulich ist, weil wenn er ja nicht jungfräulich bleibt, dann muss er den Thron übernehmen, das will er ja nicht. Und die ganz absurde Prämisse ist jetzt, dass eben seine Mutter ja möchte, dass er Thronfolger wird und deswegen versucht, ihm immer alle möglichen, Untertanen aufzuhetzen, die ihn verführen sollen. Und darum geht's im Grunde die ganze Zeit, deswegen taucht sie da auch wohl nach Zufallsprinzip immer mal wieder auf mit irgendwelchen vermeintlichen Maschinenproblemen, die dann nur ihr Sohn natürlich lösen kann, um ihn dann gleichzeitig irgendwelche Leute in die Gegend zu schmeißen, also wie gesagt, in den Weg zu schmeißen, so nach dem Motto, verführt ihn mal. Und hier auch sehr schön natürlich, alle Möglichkeiten offen, also verführt vom Mann, verführt von der Frau, verführt von irgendwelchen Alien-Spezies, ist völlig egal, Hauptsache nicht mehr jungfräulich. Und das finde ich irgendwie auch sehr nett.
Und er ist halt asexuell, das ist ja halt das Schöne. Also er wird nicht, weil es wird gerne oft gezeigt, dass jemand irgendwie für irgendeinen Grund Sex vermeidet, aber das ganz schrecklich findet und trotzdem verführt ist, während Billups so, man merkt also so, es ist nicht so dieses Ingenieur ist mit Sex blöd, sondern er ist deswegen ein Ingenieur, weil er halt da vor allem eben seine ganze Energie reintut und sich halt nicht für Sex interessiert, aber dadurch jetzt nicht sexistisch wird im Sinne von, ja, Sex ist etwas, was immer nur mit Frauen zu tun hat, sondern einfach generell sagt, mich interessiert, also dieser ganze Trope wurde durch diese Billups-Geschichte total nicht auseinandergenommen, dekonstruiert. Und wunderbar, also schöne asexuelle Repräsentation, vor allem wenn wir zur nächsten Folge dann kommen, da ist ein ganz kleines Detail in einer Einstellung, wo ich gesehen habe, da hat noch keiner wirklich groß drüber geredet, aber ich fand, das war so bezeichnend für dieses ganz leise, ach übrigens, ja, er ist asexuell.
Okay, jetzt bin ich gespannt, ob wir über das Gleiche reden. Wir werden gleich sehen,
genau,
ob wir das Gleiche meinen.
Ja, mir gefiel auf alle Fälle auch diese dieser Storyline sehr gut und auch mit der asexuellen Repräsentation, da bin ich natürlich besonders begeistert davon. Also ich mag das immer, wenn solche Figuren auch mal mit dabei sind. Für mich ist Todd immer noch mit einer der besten asexuellen Repräsentationen aus BoJack Horseman. Todd aus BoJack Horseman.
Ach, den kenne ich nicht, nee.
Und ja, hier ist es auch sehr gut und wir gehen in die Spoiler rein, oder?
Bei ja, natürlich.
Okay. Ja, ja, genau. Wo dann nach der Explosion finde ich das auch sehr schön, irgendwie seine Charakterzeichnung, dass sie eben zeigen, okay, der ist eben dann aber dann auch schon pflichtbewusst und sieht so, jetzt bin ich der einzige quasi lebende Thronfolger, jetzt muss ich eben meine Pflicht, so schwer es ist, auch antreten. Und dann handelt er seine Resignation halt schon ein bei Captain Freeman und macht sich bereit, das sexuelle Event, wie es bei The Orbit zum Teil heißen würde, zu machen, aber es kommt ja nicht dazu. Er will es ja machen, aber irgendwie funktioniert es nicht so wirklich.
Aber der kleine Billups will halt einfach nicht.
Ja.
Was ich übrigens hier noch sehr gut fand, also weil ja Elle gesagt hat, auch dieser Trope vom Loser-Ingenieur, so der Loser-Nerd, der keine Frau abkriegt oder so, der wird ja auf den Kopf auch einfach, der wird auch gestellt oder auseinandergenommen eben. Und da fand ich auch noch schön als kleine Geschichte hier, dass ja, also Rutherford versucht das ja dann zu verhindern und stürmt ins Quartier. Und da sieht man ja Billups auch, der hat ja nur so ein Handtuch um die Hüften. Und dafür, dass der also angeblich ja nicht also sexuell aktiv ist, wo alle mal denken, dieser Trope im Hinterkopf auch, ja, der ist halt der Loser und ist auch nicht attraktiv oder so, ist der ziemlich gut gebaut. Also
das eine was mit dem anderen zu tun.
Eben, als ob das eine mit dem anderen. Genau, das hat
muskulös sein und Training machen, was mit sexueller Aktivität
zu tun hat. Nein, hat es natürlich nicht. Hat es natürlich nicht. Und das wird aber, finde ich, dadurch ja auch gezeigt. Weil man das halt nicht erwartet, finde ich. Die Erwartungshaltung ist halt eine ganz andere.
Ja, die
Erwartungshaltung wird halt gegen die Erwartungshaltung quasi angezeichnet, sozusagen.
Ja, diese Erwartungshaltung ist erstens, dass Sex haben natürlich erstmals hetero ist und du hast halt diese beiden Royal Guards, also ein Mann und eine Frau, also ein bisexuelles Szenario, die also so völlig selbstverständlich und niemand redet darüber, dass es auch was Besonderes wäre. Ist einfach die beiden zusammen so mit ihren vereinten Kräften ihre Reize ausspielen und dann halt ja gleichzeitig halt natürlich diese allosexuell, also allosexuelle sind Leute, die jetzt sexuell sind, nicht asexuell, die Omni oder wie heißt das? Glaub, das heißt nee, allosexuell. Allo, genau. Und allosexuelle Leute verbinden halt gerne oder vor allem in Medien wird gerne sozusagen gutes Aussehen mit sexueller Anbahnungsfähigkeit miteinander verbunden, was eigentlich total kokolores ist, weil wenn jemand einfach nur aus warum auch immer den Körper pflegt und trainiert und sich im Körper deswegen wohlfühlt und auf Gesundheit achtet, muss es nicht einfach nur der einzige Grund sein, dass dieser Mensch mit diesem Körper sexuell anbahnen will. Dieser Mensch kann auch aus vielen anderen Gründen des Menschseins einfach gerne fit sein. Und
ja, natürlich. Ja,
eben,
ja.
Weil du siehst zum Beispiel auch in dieser anderen Szene, in der Einstellung in der anderen Folge, sieht man zum Beispiel, dass Billups ein sehr ausgeprägtes V hat. Das ist das, was vor allem bei, wenn man sehr gut trainiert ist, ist das einfach, wenn man kennen die meisten Leute das, wenn also so, gerade so der Unterleib sehr trainiert ist, ist das also V-förmig, was man so rausgucken sieht, wenn so, jemand ohne Unterhemd eine Hose anhat oder ein Badehose.
Ja, also so das Stück von Hüftknochen quasi runter bis zum...
Genau, also nicht nur die Hüftknochen, aber halt diese Muskeln, die sich halt so aus diesem Bereich so entwickeln. Ich glaube, Venushügel dann so hoch, wie das, wie auch immer diese Körperteile da heißen, aber auf jeden Fall halt so. Und dass das bei ihm sehr betont ist, aber es muss ja halt nicht nur, weil er irgendwie sexuell anbahnen will und bei den Ladies landen oder den Leuten landen, sondern einfach nur, weil Billups vielleicht einfach gerne, ja, mens sana in corpora sana, also möchte seinen Geist gesund in einen gesunden Körper halten, weil es ihm wichtig ist, so seine Arbeit und seine Berufung auszuüben. Und ja, und das fand ich sehr schön so gezeigt dadurch, durch diese Details.
Ich hatte das auch nur noch mal erwähnt, weil ich wirklich noch mal sagen möchte, dass man hier absichtlich auch eben gegen die Erwartung läuft. Also das ja. Und ja, also genau. Und ich weiß noch nicht so genau, was ich von. Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht ja. Natürlich, man kann so Sachen überinterpretieren oder auch viel zu ernst nehmen, weil es ist und bleibt eine Comedy-Serie. Aber die Tatsache, dass Billups dann eben keinen hochgekriegt hat, weil er sexuell eben nicht erregt war von dieser ganzen Situation, verständlicherweise.
Ja, gut, aber wenn er asexuell ist und
richtig,
sonst überhaupt
genau,
nicht in
richtig,
diesem Headspace
genau.
ist,
genau, aber
dann wird er natürlich da sitzen und sagen, oh scheiße, jetzt muss ich irgendwas tun, was ich
genau.
eigentlich nicht möchte und wofür ich das eigentlich gar keinen Platz in meinem Leben hat. Und natürlich funktioniert dann der Körper nicht in dem Sinne, wozu er sich eigentlich zwingen muss.
Genau, und das so sehe ich das auch, absolut. Ich bin da ganz auf deiner Seite, aber ich finde es in dem, ich finde es deshalb problematisch, weil das nämlich auch wieder so ein Trope bedient. So
ja,
dieses,
wie er
ja,
kein
der ist halt, das ist genau. Und das finde ich ganz, ganz schwierig hier. Das geht für mich
da
so ein bisschen.
Sag ich aber andererseits, sage ich jetzt mal ganz realistisch, gibt es so um dieses Thema, ich will da gar nicht viel rein, dieses Thema ist nämlich sehr, sehr diffizil, finde ich es auf eine andere Weise nicht problematisch, weil ich finde es gut zu zeigen, dass gerade männliche oder cis-männliche Sexualität gerne gezeigt wird als etwas, das immer funktionieren muss. Medial eher ist es noch nicht mal ein Thema, ob irgendwie sein Körper auf das reagiert, was er machen will. Und eben so gezeigt wird, dass das eben ja ein normaler Teil ist und das mit halt gezeigt wird, fand ich das jetzt in dem Sinne, es war nicht, er wurde nicht halt als Witz gezeigt, sondern die sind ja rein, also quasi Rutherford ist ja da reingestürzt und es ist also nicht so als Veralberung gezeigt, sondern einfach so, oh, gerade glücklicherweise noch in diesem Moment. Aber er wurde selbst in dieser Situation nicht veralbert, fand ich.
Ja, das die Problematik, die ich da sehe, ist eben die Tatsache, dass wir ja vorher eben diesen Trope vom Loser-Nerd hatten und das spielt ja in diesen Trope mit rein, aber dadurch, dass wir ja schon gesagt
ich würde
haben,
sagen,
dass
sexuell das nicht landende Nerd. Ich glaube, das
ja ist genau, eher. aber ich finde man also vielleicht eben dadurch, dass der ja schon vorher dekonstruiert worden ist so ein bisschen ist es vielleicht gar nicht so ernst zu nehmen, wie ich das jetzt tue. Aber das hatte so einen leicht faden Beigeschmack für mich. Aber ich verstehe natürlich auch, also rational, warum das so ist in dieser Situation. Aber ja, die ganze Story
faden
super.
Beigeschmack hatte, war Jeffrey Combs ist back.
Ja! Yeah.
Denn in der anderen Storyline geht's halt darum, dass ein böser Supercomputer halt
mal wieder auch so ein Star Trek Trope
zum Daystrom Institut gebracht werden muss und das ist die Story von Mariner und von Bäumler und dieser Supercomputer wird gesprochen von Jeffrey Combs.
Ja.
Kurze Frage, L, du als sozusagen britische unsere britische Expertin heute Abend.
Ja.
Jeffrey Combs oder Jeffrey Combs?
Combs, glaube ich, würde man
ich
das
dachte
also
auch
ich
Combs.
Selber, also manche sagen Combs, habe ich selber gesehen und ich weiß es nicht. Also ich müsste mal gucken, irgendwo, wo er irgendwie mal verbal
vorstellt.
Angekündigt wird oder sich selbst vorstellt. Aber ich habe Leute Combs sagen hören, aber ich würde jetzt aus meinem Bauch aus Combs sagen, aber es kann total falsch sein. Daher würde ich noch ein großes Fragezeichen dran machen.
Okay.
Vielleicht kann sich ein Mensch hier melden mit Ahnung oder einer Quelle. Wäre ja schön, das aufzulösen.
Okay, aber woher kennen wir Jeffrey Combs? Er hat im Grunde den halben Extracast immer gespielt. Also
genau,
der
Einzige, der es, glaube ich, in Star Trek History geschafft hat, in zwei komplett verschiedenen Rollen in einer Episode zu sein. Also zwei komplett verschiedenen Charakteren, nämlich als Walter Weyoun und als Brunt von der FCA.
Ja, auch Ferengi. Genau.
Dann war er bei Enterprise als Shran, der Andorianer, und noch 12.000 andere Charaktere. Also ähnlich wie Vaughn Armstrong. Oh, wir müssen jemanden besetzen, den wir mit Make-up zugleistern können. Rufen wir mal bei Jeffrey an.
Genau.
Ja. Ja, und jetzt wieder, also deswegen, das ist dann für Star Trek-Fans, das ist besonders schön, weil man sagt, oh, Jeffrey Combs ist wieder dabei. Und in dem Fall war er also Agimus, der super böse Computer, der natürlich die ganz Universum beherrschen möchte. Ja, das ist nett. Also Mariner und Bäumler müssen sich mit ihm auseinandersetzen. Sie sollen ihn ja zum Daystrom-Institut bringen, was ich auch nochmal eine schöne Referenz hier finde. Daystrom-Institut kennen wir ja ursprünglich aus TOS, aber jetzt prominent eben gewesen auch in Picard. Da war ja in Remembrance, ist es ja aufgetaucht, sogar auch optisch haben wir es gesehen. Da hat ja nämlich, die Ärztin hat da ja gearbeitet vorher. Und in TNG wird es auch immer wieder erwähnt. Also im Grunde ist es immer so, wenn irgendwas irgendwo verwahrt werden muss und oder erforscht, dann wird es immer zum Daystrom-Institut transportiert. Und in diesem Fall halt auch. Da kann man vorwegnehmen, vielleicht sehr schön am Ende. Es ist nicht der einzige super böse, extra böse Supercomputer, den es im Universum gibt. Da gibt's wohl auch mehr von.
Das ist ein ganzer Serverschrank quasi.
Genau, also die sind alle weggeschlossen. Weggeschlossen im Daystrom-Institut. Und da, also ein Haufen von lauter evil Supercomputers, die sich dann auch gegenseitig versuchen irgendwie
und das
ja, zu dissen, genau, richtig, das ist das richtige Wort. Und ein Augenzwinkern auch an CBS, also man sieht ja dann diese Supercomputer und in der dritten Reihe von diesem Computerschrank ist ein Computer mit einem CBS-Logo drauf. Also ein evil Supercomputer, der die Welt übernehmen möchte mit einem CBS-Logo.
Ja, und das ist okay. Auch so ein bisschen so ein Seitenhieb an, natürlich, TOS hattest du ja auch schon mit Daystrom-Institut, wo quasi auch so ein Evil-Computer war und dann natürlich Control, oder eben in Star Trek Picard wurde ja sowas angedeutet und da wurde das quasi schön veralbert, also auch darin, dass Bäumler wohl Agimus Strom angezapft hat, aber halt nicht in die Navigationskontrolle, wie Agimus das wollte, sondern nur an den Lichtschalter angeschlossen.
Ja, aber das ist doch auch so wunderbar, weil er denkt, er hat hier jetzt irgendwie die Superkontrolle und der so, nee, ich hab dich nur ans Licht angeschaltet und dann geht immer Licht an, Licht aus. Also es ist ein einfacher
Joke,
ein sehr schöner Joke.
Ich werde euch blenden.
Ja, aber ja. Es war nur ein Licht da, keine vier, keine fünf.
Ja.
Ja, ach, diese ganze Storyline, es geht natürlich auch darum, wir haben halt jetzt Agimus und Mariner und Bäumler, die er versucht, gegeneinander auszuspielen und auch zu manipulieren. Und es wirkt kurz so, als würde es funktionieren und als würde Bäumler eben darauf reinfallen. Aber in Wirklichkeit stellt sich dann raus, er hat nur so getan, um Agimus eben reinzulegen. Wobei ich es ehrlich gesagt schon ziemlich heftig finde, dafür, dass er nur so tut, dann Mariner zu stunnen mit dem Phaser ist schon ziemlich grenzwertig für mich. Aber sie nimmt es ja mit Humor.
Ja, es ist ja nicht das erste Mal. Sowas haben wir auch in TNG. Hatten wir das ja schon mal, als die Enterprise überfallen wurde. Das war, glaube ich, in Gambit, in der siebten Staffel, wo Riker dann die Enterprise überfällt. In Anführungsstrichen. Und also von dem her ist jetzt nicht komplett weit hergeholt, aber ist natürlich gerade von Bäumler sehr überraschend, weil er normalerweise extrem by the book ist.
Ja, für mich war das bisschen die weniger interessante Story-Handlung. Ich will nicht direkt sagen B-Handlung, weil es irgendwie bei der Folge genauso wie bei der danach eher so gleichwertigere Handlungsebenen waren, fand ich. Und ja, für mich wäre es, ist an der Storyline eher das Interessantere daran, dass man nochmal sieht, wie es jetzt so langsam bei Mariner rausbricht. Ihr Unmut und alles, was sie so ein bisschen auch aufgestaut hat, mit dem seitdem Bäumler in der Titan war und dann von der Titan wieder zurückgekommen ist, das hat sie ja noch nicht wirklich so irgendwie aufgearbeitet. Und der Konflikt ist ja irgendwie da. Und der wird auch, muss ich sagen, leider nur so ein bisschen halbherzig irgendwie angesprochen. Und dann wird es aber nicht irgendwie zu so einer Katharsis geführt, sondern es wird halt irgendwie weiter zum Brodeln dann gelassen, habe ich das Gefühl. Aber ja, zumindest wird es mal angesprochen.
Also für mich war das dann, ich hatte das ehrlich gesagt genau andersrum empfunden. Also ich hatte eben genau das Gefühl, dass dadurch, dass sie jetzt was gesagt hat, das Ganze ad acta gelegt werden konnte. Dir ging es nicht weit genug, oder?
Ja, mir ging es nicht weit genug. Sie hat es halt einmal gesagt, aber für mich gehört zu einer Diskussion auch immer, dass auf beiden Seiten ihre Argumente darlegen erstmal können und dass man dann auch so ein bisschen das nachvollziehen kann. Klar, das ist bei dem Format der Serie vielleicht auch ein bisschen, passt das nicht so rein, aber Bäumler hätte schon irgendwie etwas entgegnen können, finde ich. Dass da so gar nichts kam.
Ja, aber das war ja jetzt nicht nur in dieser Episode, oder? Ich meine, sie hat ja schon in der letzten davor, glaube ich, auch schon erwähnt, dass sie quasi, dass er immer noch Kommentare macht über die Titan und so, dass ihr das irgendwie so ein bisschen auf den Keks geht. Aber es stimmt schon, so eine richtig krasse Auseinandersetzung hatten wir jetzt nicht. Aber ich hatte das, für mich hat es tatsächlich gereicht. Also als Lösungsansatz sozusagen.
Ah, ich denke, wir kriegen wahrscheinlich, das könnte inkrementell noch mehr werden. Also, das hat man ja im echten Leben ja auch so, dass es manchmal noch ein bisschen dauert und dann platzt der Knoten irgendwann völlig.
Ja, also das waren die zwei Storylines, die wir hier hauptsächlich ja hatten. Und dann, wie gesagt, Tandy noch ganz kurz, die eben kurzfristig gedacht hat, dass Rutherford ja tot ist, nach dieser Explosion, die ja Billops Mutter sozusagen Bin als Fake-Manipulation inszeniert hat, genau. Und da, also ich meine, uns ist klar als Zuschauer, Rutherford wird nicht tot sein. Aber, ja, aber Tandy hat das wirklich kurz geglaubt. Also es war, ich habe so ganz kurz, so einen Bruchteil von einer Sekunde habe ich gezögert und dachte, oder vielleicht doch.
Ich habe das in keiner Sekunde geglaubt. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat sich die Serie auch so ein bisschen selber ein Bein gestellt, dadurch, dass sie die Schecks-Sache so kurz davor hatten. Also ein paar Episoden davor. Und ich denke, das war mir irgendwie ganz relativ klar, aber was ich trotzdem nachfühlen konnte, waren die Emotionen von Tandy und ich fand auch, dass sie die Szene mit Tiana gut geschrieben haben, um die Emotionen rüberzubringen für jemanden, der es in dem Moment glauben würde. Aber ich konnte es halt nicht glauben.
Das mit dem Tod sollte halt, denke ich auch, ja klar, wo wir halt wissen, ja, Leute kommen wieder, kann man einerseits sehen, so nicht so gut gemacht, aber ich denke, das war eher so positioniert in dem Kontext, um zu sehen, hey, es ist was Extremes passiert und vorher war Billups sich so sicher gewogen, dass seine Mutter jetzt nicht mehr so manipulativ war und jetzt passiert sowas, so als rote Flagge,
Ja, und vor allen Dingen sollte in dem Moment ja, wir sollen ja nicht dran glauben, sondern Tandy soll dran glauben und ja, das hat ja funktioniert. Ja. Also insgesamt eine interessante Folge und aber du hast recht, Erik, ich fand die Billups Storyline auch spannender und auch hier ein kurzer Applaus oder einen Daumen hoch eben für die Schreiber, dass hier tatsächlich eine Nebenfigur, die auf den ersten Blick unwichtig ist, eine schöne Story bekommen hat.
Und noch ein kleines Design-Detail. Ich fand bei diesem Exterior-Shot fand ich dieses Design von den Hyperion, das Schiff, das fand ich sehr schön designt.
Ich fand, das sah aus wie ein Parfumflakon.
Übrigens, ich habe jetzt was ganz anderes, nur ganz kurz zwischendurch vom Prodigy Panel, Breaking News. Also es hat sich ja schon angedeutet, aber Robert Beltran, also Chakotay, kommt zurück und wird auch in Prodigy dabei.
Was habe ich? Ich habe eben noch von Legacy Voices gesprochen. Also bitte.
Ja.
da haben wir noch eine. Ja, also aktuell läuft ja das Prodigy Panel in New York. Das ist ja, ja, das ist sehr gut.
Das ist doch sehr, sehr schön. Chakotay kommt wieder.
Ja,
aber kommen wir zu Bäumler und Babyborgs.
Ja, das war so toll. Vor allem, ich sage jetzt ganz kurz, also so wie Bäumler und die Borg, und die haben das so effektiv gemacht. Vor allem dieses Borg-Schiff war ein bisschen mehr in diesem TNG-Stil. Und mit der Musik, die haben ja quasi diese dramatische, wellenartige Tension-Musik aus Best of Both Worlds genommen. Mit diesen Wellen an Borg, die die Enterprise-Crew angreifen und dann irgendwann die rotierenden Phaser-Frequenzen nicht mehr funktionieren. Und das hat also Lower Deck so wunderschön aufgegriffen und dann ad absurdum geführt. Das war fantastisch umgesetzt. Und dann bekamen wir auch noch eine Borg-Queen, gesprochen von Legacy Voices Alice Critch.
Ja, genau. Und wem die nichts sagt, das ist die Original Borg-Queen. Also wir hatten ja mittlerweile drei Schauspielerinnen, die die Borg-Queen gespielt hat, und das ist die allererste, richtig genau, die allererste, die die Borg-Queen gespielt hat. Deswegen war das hier auch ganz großartig, diese Stimme und dieser Moment. Um den Bogen quasi, um das Pferd jetzt rückwärts aufzusatteln, nochmal drei Worte zur Folge I Excretus, Folge 208. Ich Excretus, angelehnt natürlich an I Locutus sozusagen. Also der PK, die Picard-Drohne oder die Borg-Drohne von Picard, der sehr Locutus dann hieß.
Wenn ja, diese und an Borg, oder?
Ja, richtig, und I Borg, natürlich, genau. Also, und wer die ganze Story nicht kennt, der soll doch bitte TNG gucken. Das würde jetzt zu weit führen, um das alles zu erklären. Aber in der Folge haben wir auch wieder natürlich ein paar geteilte Geschichten. Die Hauptstory ist, um das kurz zusammenzufassen, dass wir, ein Starfleet Drill Instructor Shari in Gem auf die Cerritos kommt, um die Crew zu testen. Und die Zusammenarbeit der Crew, und das passiert mit Hilfe von verschiedenen Simulationen, in der die Crew eben reingesteckt wird. Aber große Überraschung, Lower Decks und die Brückencrew tauschen die Plätze. Das heißt, Lower Decks kriegt jetzt die Simulation, und sind die Brückencrew, und die Brückencrew wird zu Lower Decks in Anführungszeichen degradiert.
Und sie müssen dann sogar in ihrer normalen Welt, wenn sie gerade keine Tests machen, auch entsprechend die Quartiere tauschen.
Richtig, und müssen dann jetzt als Lower Decks arbeiten, beziehungsweise die Simulation machen. Und das führt natürlich dazu, dass tatsächlich lustigerweise führt das dazu, dass beide die Arbeit der anderen besser zu schätzen wissen, weil vorher war es natürlich so gewesen, dass die immer gedacht haben, ja, die Brückencrew, die interessiert sich nicht für die Lower Decks, und die Brückencrew immer, nein, wir interessieren uns für alle, ja, und da auch die Eingangsszene, die ich ganz, ganz großartig fand, da sieht man nämlich unsere Lower Decks auf einem Satelliten, und da machen sie irgendwelche Reparaturarbeiten. Und dann sehen sie nur von weitem, wie die Cerritos wegfliegt. Das heißt, die Cerritos hat die vier auf diesem Satelliten vergessen. Und dann sagen die noch so ganz voller positiven Mutes, ach, keine Sorge, die werden gleich feststellen, dass wir nicht da sind. Ja, und was passiert? 6 Stunden später, halb erfroren, kaum noch Sauerstoff, werden sie auf die Cerritos gebeamt, die erst 6 Stunden später festgestellt hat, dass sie vergessen hat. Und daraufhin wirft natürlich Mariner ihrer Mutter vor, oder der Crew an sich, dass denen ja die Lower Decks Leute völlig egal sind, sozusagen nur die kleinen Arbeiterameisen, die alles für sie machen, aber sie sich nicht drum kümmern, während nämlich aber dann natürlich Captain Freeman sagt, nein, Lower Decks ist wichtig, wir kümmern uns um euch, bla bla, so. Also es ist eine Spannung in der Crew schon vorhanden, und dann kommt eben Jam mit ihren Simulationen, und als Erkenntnis aus der ersten Welle der Simulation ist dann tatsächlich, dass die Crew sich zusammenrauft, weil sie feststellt, ja, Lower Decks hat's doch nicht so einfach, wie wir gedacht haben. Und andersrum, Lower Decks feststellt, ja, die Brückencrew hat's auch nicht so einfach, wie wir dachten. Da ist schon viel Verantwortung auch immer dabei. Und so könnte diese Folge eigentlich schön enden. Aber das tut sie nicht, denn es stellt sich raus, der gemeinsame Feind in der Folge ist Jam, also die Drill-Instrukteurin, denn die hat auch eine ganz eigene Agenda. Die hat nämlich festgestellt, dass auf den anderen Star Trek-Schiffen irgendwie die Zusammenarbeit der Crew so gut funktioniert, dass es dazu führen könnte, dass sie ihren Job verliert. Weil ihr Job ist ja nur so lange wichtig, wie es Leute gibt, die einen Drill brauchen. Und deswegen hat sie sich eine California-Class-Schiff ausgesucht. Hier haben wir wieder so ein bisschen das Dissen von California-Class-Schiffen, die ja angeblich die Loser-Class sozusagen unter den Starfleet-Schiffen sind. Und geht davon aus, dass sie eben dort eine Crew findet, die sie durchfallen lassen kann. Sie hat auch die verschiedenen Simulationen manipuliert, wie sie später herausstellt, und will eben diese Crew absichtlich durchfallen lassen. Und am Ende führt es dann dazu, dass sie sozusagen eine Simulation im echten Leben durchführen und im echten Leben sie in Gefahrensituationen am Ende bringen und dann sich Jem dadurch überreden lässt, sie doch nicht durchfallen zu lassen. Na. Und
all das wird aber nur möglich, weil.
Richtig.
Weil der Einzige, der bei diesen absolut gerickten Simulationen kein Problem hat, außer seinen eigenen Perfektionismus,
ja,
ist Bäume. Alle fallen durch. Also
10% bestanden, 30% bestanden, 20% bestanden oder eben komplett abgebrochen, die Simulation, weil sie irgendwie die nicht erfüllen konnten, genau. Ja. Und nur Bäumler nicht, denn der wiederholt seine Simulation, in der er steckt, so lange, bis er 100% hat.
Genau, weil Bäumler hängt in der Borg-Simulation, wo es halt so ein bisschen im Prinzip Best of Both Worlds Revisited ist, so ein bisschen. Und seine Aufgabe ist halt, den Borg zu widerstehen und halt aus diesem Kubus halt rauszukommen, und dann, das schafft er dann auch, also da hat er bestanden, aber seine Punktzahl ist ihm nicht gut genug. Und dann wiederholt er das und wiederholt er das und wiederholt er das, und der Computer sagt so, hey, du bist schon in den oberen 10%, egal, nochmal.
Er will halt die 100 erreichen.
Genau, er will halt die 100 erreichen. Also er rettet Borg-Babys.
Also um die 100 zu erreichen, was muss er alles dafür machen? Er muss nicht nur irgendwie retten, er rettet die Borg-Babys. Er muss mit der Queen Schach spielen, er muss ihr Empathie beibringen, er muss die gekidnappten Starfleet-Borgs auch noch mitschleppen, und er muss überleben und er darf nicht assimiliert werden. Also ich meine, für 100% ist es schon eine ganze Menge, die du da machen musst, oder?
Gerade als er halt die 100% hat und er so, jupp, jetzt bin ich fertig, jetzt kann ich Schluss machen. Das ist halt der Punkt, wo Mariner und ihre Mutter halt, Moment, solange der eine Simulation noch läuft, ist die Evaluation noch nicht fertig. Bleib drin.
Wir müssen die restliche Evaluation noch mal wiederholen, genau.
Ja. Und was ich bei dem Bäumler-Ding auch noch so lustig finde, ist, das ist ein Thema, das hatten wir bei Kultpest zuletzt öfter mal aus verschiedenen Blickwinkeln. Das ist so dieses Murmeltiertag-Konzept aus verschiedenen Filmen und so. Und hier ist es mal ein Murmeltiertag, der quasi selbst auferlegt ist, weil er immer noch nicht zufrieden ist mit seinem Prozentscore.
Ja, und diese ganzen Simulationen, die wir hier sehen, und eben auch die von Bäumler, das sind natürlich alles Referenzen zu unterschiedlichen Episoden und Filmen aus dem Star Trek-Universum. Und ich meine jetzt klar die Borg-Geschichte. Es gibt einen Thread auf Twitter, den habe ich auch verlinkt. Da wird ganz genau nochmal geguckt, auch mit Screenshots und Vergleichbildern aus den Serien und so weiter, was hier wie eine Referenz ist. Also ganz, ganz viel erkennt man wieder. Was ich als Laie natürlich auch sofort erkannt habe, ist nicht nur die Borg-Queen, sondern auch diese eine Szene, wo er da festgespannt ist auf dieser Folterbank und sie ihm dann so über den Arm pustet. Also das kennen wir aus First Contact, das ist so diese Data-Szene.
Aber auch halt so diese schöne Komik halt, wo halt die Borg-Queen denkt so, ja, wir haben dir Haut gegeben, so, nee, das ist meine echte Haut. So, um Gottes Willen, du solltest echt was machen.
Ja, oder auch die Borg-Babys, die haben wir ja seit Q-Who nicht mehr gesehen. Also, und die sind jetzt auch mal wieder aufgetaucht. Also da haben wir auch gedacht, die kriegen wir auch nie mehr zu sehen in einer Folge. Das war irgendwie so in Kennen auch immer so, ja, wir wissen nicht, ob das so eine gute Idee war. Die werden wir wahrscheinlich nie mehr wiedersehen. Und jetzt tauchen sie hier in Lower Decks wieder auf. Also auch das Ein sehr schöner Zwinkern an die Fans.
Ja, also ich habe bei der Folge noch einen Meta-Gedanken. Oder willst du erst noch was?
Nö, sag noch, Marcel. Hau raus.
Und zwar zu diesen ganzen Referenzen-Sachen, weil das war ja jetzt in den letzten Folgen eher so ein bisschen runtergefahren davor, hatte ich so den Eindruck. Und jetzt ist es aber wieder durch diese ganzen Szenarien, ist es ja wieder mehr so ein Referenzen-Festival. Und in eurem Partner, ähnlichen Themen-Podcast, dem Discovery-Panel, haben die beiden Jungs ja schon überlegt, so, was ist eigentlich so die Zielgruppe von Lower Decks? Funktioniert das überhaupt für jemanden, der Star Trek nicht so sehr gesehen hat? Und ich gucke ja genau aus der Brille drauf, der Star Trek nicht so sehr gesehen hat. Und für mich funktioniert die Serie, weil ich finde, sie bauen immer noch genug Referenzen ein, die so im, wie nennt man das gleich, in dem, im kulturellen Background sich so sehr verselbstständig haben, dass man sie hier oder da schon mal aufgeschnappt hat. So
vielleicht
ein,
sogar
zwei
auch
Referenzen.
Lustigerweise ursprünglich aus Star Trek in den kulturellen, allgemeinen kulturellen Infostand sozusagen reingetropft.
Genau.
Ja.
Ja, auch halt gerade ja am Anfang von den ganzen Simulationen sagen die Leute, oh schön, das ist das und das Szenario. So, um es halt einmal so für die, die es nicht aufgrund des Titels schon gesagt haben, oh geil, dass halt sofort jeder wusste, worum es geht. Und also von den Referenzen, die sie halt bringen, ich habe so das Gefühl, die haben wahrscheinlich irgendwie im Writers Room eine große große Lostrommel stehen.
Genau, alles in
so,
eine,
okay,
genau.
Und dann rühren wir mal durch, was nehmen wir heute? Diese Folge.
Ja, ganz großartig. Also wenn da einer...
Sie haben halt unterschiedliche Level an Referenzen, würde ich mal sagen. Und je nachdem, wie tief man eben in Star Trek drin ist, umso mehr versteht man eben. Dann könnte man sich ja auch so einen Prozentscore machen. Also wenn man alle Referenzen verstanden hat, dann ist man wahrscheinlich wirklich ganz tief drin. Und ja, aber selbst wenn man nur Discovery gesehen hat oder so, selbst von Discovery gibt's ja jetzt mittlerweile in Lower Decks Anspielungen mit dem Ritos-Shirt aus der nächsten Folge zum Beispiel.
Ja, genau. Ja. Also wir haben ja schon öfter mal gesagt, wenn ihr wirklich alle Referenzen, alle Easter Eggs, alles irgendwie wissen möchtet, dann müsst ihr woanders schauen. Das können wir alles nicht wirklich abdecken. Aber wir haben ja immer erzählt, was uns aufgefallen ist. Und gerade in dieser Episode ist es ja ganz, ganz viel. Also Marcel hat ja gesagt, dass am Anfang auch quasi so eine große Tafel gezeigt wird oder so ein großer Screen, wo dann steht, was für Simulationen denn alles da sind. Und allein schon die Titel dieser ganzen Simulationen sind im Grunde zum Teil eins zu eins auch Titel von Episoden aus den verschiedenen Serien, und da weiß man schon ganz genau, worum sich's dreht. Und ich habe jetzt ich hake jetzt einfach mal ab. Ich finde, das ist also einfach was ich gesehen habe, was mir aufgefallen ist. Also wir hatten eine Spiegeluniversums Simulation. Das ist natürlich angelehnt an alle Spiegeluniversum-Folgen, die es jemals im Star Trek-Universum gab. Auch ganz viel natürlich in Discovery. Da können wir gar nicht alle aufzählen, aber die erste war in der Originalserie Mirror Mirror. Dann hatten wir das Szenario, wo Rutherford drin war, The Good of the Many, wo er quasi in die Rolle von Spock gerutscht ist.
Beim Ende von Wrath of Khan war das doch wo.
Richtig,
Moment,
genau, beim Ende von Wrath of Khan, beziehungsweise.
Ganz kurz einen Moment, mir ist gerade das Begriff wieder eingefallen, weil so nach ich suchst habe, kulturelle Osmose.
Aha.
Und gerade dieses Needs of the Many ist ja so ein Ding, was durch kulturelle Osmose, denke ich mal, sehr bekannt ist, mindestens.
Ja, aus Star Trek, genau, richtig, ja. Also das Ende von Wrath of Khan, beziehungsweise dann in The Search of Spock. Dann hatten wir eine Wild-West-Simulation, das an die Originalserie Spectre of the Gun halt wirklich 1:1 erinnert hat. Da ist wohl auch laut den Writern 1:1 das Set aus der Serie quasi übernommen worden, gezeichnet hier in Lower Deck. Dann hatten wir eben First Contact, also die Borg-Geschichte, oder auch aus TNG Q Who, auch natürlich Borg. Und dann hatten wir, da möchte ich gleich nochmal separat extra was zu sagen, eine Simulation, wo es eine Liebesorgie gab, und zwar aus der Serie, auch Originalserie, da die Episode hieß Naked Time. Da geht es eigentlich darum, dass die Leute in so einer Art wie sagt man, Manie oder sowas? Nee, ich meine,
ja, die haben so ein, also in TNG ist ja The Naked Now und in die TOS-Folge ist The Naked Time. Ich habe die beiden richtig. Folge extra wieder geguckt.
Okay.
Und beide sind in so einer wollen eigentlich so Wissenschaftscrews besuchen, die im TOS ist es ein Planet, der implodiert und in TNG eine Sonne und dass die irgendwie wird das halt so erzählt, dass diese Implosion irgendwann ein Virus oder irgendwas passiert, dass wenn es einem befällt, dass es so eine ähnliche Wirkung hat wie Alkohol, nur heftiger. Also die ganzen Inhibitions, also die, wie sagt man das auf Deutsch?
Begrenzungen, Hemmungen, die man hat oder
also,
Hemmungen.
Dass nur die Hemmungen halt fallen. Und da ist, siehst du ja wie die Mariner also in die Cerritos Bar geht und dort diese wunderbar fruchtige Orgie vor sich geht und dieser berühmte, jetzt berühmt gewordene Still mit Bäumler, der eben mit gestreizten Beinen genau. und Kussmund auf der Bar posiert, während hinter ihm der andere Ensign sich so regelt und ganz
war das
an der
nicht
Seite.
Sogar Rutherford?
Nee, das ist nicht Rutherford, das war der andere.
Nee, das
mit
ist der andere aus der anderen Episode, der doch an die Stelle von Bäumler genau. treten sollte. Ich habe vergessen, wie er heißt.
Genau, und ganz im Hintergrund sieht man also so zwar, genauso zwar auch nackt, einen Billops, der nackt mit seinem wohltrainierten Körper da sitzt und ein Pad studiert.
Genau.
Und damit also zwar sagt so, ach, weil es wird einem heiß, also dieses Virus wirkt darauf, dass einem heiß wird, also deswegen man sich auch nackt auszieht oder halt knappere Kleidung trägt und bei asexuellen Leuten führt das wahrscheinlich oder halt wie Billops dazu, dass er sich zwar auszieht und sich da völlig wohlfühlt, weil halt seine Hemmungen gefallen sind, aber halt wie sonst da sitzt und seine Sachen macht, während alle Leute drumherum was anderes tun und es stört ihn nicht. Das ist ganz großartig.
Und noch ein schönes Detail an der Szene finde ich, dass das ist ja mal sexuelles Edict Galore. Die Szene weil du hast alle möglichen Ausrichtungen, du hast alle möglichen Spezies miteinander, also das ist Edict Galore.
Eben, und inklusive Asexualitäten, das finde ich gerade so schön, also das ist wunderbar.
Und natürlich, was wir jetzt nicht gesagt haben, was vielleicht wirklich auf der Hand liegt, aber ich möchte es nochmal erwähnen, es ist ja The Naked Time, hier ist ja wörtlich, ist die der Folgentitel wörtlich genommen worden, also... Ja. Sie sind halt alle nackt, ja. Es ist halt nackt.
Das Schöne war halt zum Beispiel auch, dann wie sie wieder rausgeht und da ist also der, wie heißt er wieder, der den Ransom so mag, der dann auf Ransom sitzt und so eine BDSM-Nummer mit ihm macht. Das ist so fantastisch.
Und Mariner ist das alles zu viel. Die sagt, ist mir scheißegal, ob ich durch diese Simulation durchfalle oder nicht, ich gehe jetzt und katapultiert sich dann aus der Luftschleuse raus. Genau. Apropos Discovery, da haben wir auch wieder so eine Referenz.
Und checks, der mit Teana da rauskommt und
ja,
Naked Time.
Genau.
Und das ist eine von zwei Szenen in der Folge, die, glaube ich, jetzt sehr deutlich macht, dass das Kanon ist. Also einmal der Naked Time Sache und dann nochmal im Bankbett, wo sie sich so Close Quarters mäßig an ihn rankuschelt.
Mhm. Ja, sie mögen sich auf jeden Fall sehr. Ja.
Also das waren lauter Sachen, die mir aufgefallen sind bei den Simulationen. Dann
und
haben wir natürlich.
Twitter ist gerade bezüglich Naked Time halt durchgedreht.
Ja.
Ja, absolut. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Toxic
und zwar, wo sie sich wirklich tatsächlich aufgeregt haben, wohl in erster Linie ist diese Szene mit Boiler, wie der da mit diesem gespreizten Bein ist und in der Mitte, wo halt der Penis normalerweise ist, ist halt so ein schwarzer Balken, wie man das so aus, weißt du, so, also Zensur quasi, wie man das so kennt aus amerikanischen Serien und Filmen und so. Und da haben sie gesagt, und dann wurde sich aufgeregt von wegen, ja, also so explizit und es geht ja nur um Sex und was ist denn das? Das ist nicht mein Star Trek. Und dann dachte ich nur, habe ich nur zwei Sachen mir gedacht.
Hm, wir hatten zwei ganze Folgen, wo es nur um Sex ging.
Ja, erstens habt ihr noch nie in eurem Leben Berman Track gesehen, weil hier geht es ja nicht darum, es geht nicht nur darum, dass hier einfach viel Sex, Nacktheit und sowas gezeigt wird, sondern ich glaube, das Problem, das die haben, aber so nicht äußern, ist, dass es halt nicht klassischer, straighter Sex ist mit einem Male Gaze.
Male Gaze, eben.
Richtig.
Es ist halt kein To-Paul-Hintern und keine sexy...
Richtig, und keine Seven of Nine zugeschnürte zugeschnürte Uniform und kein Busen von Diana Troy, sondern es ist halt alles.
Eben, es ist halt einfach vor allem halt Männer, vor allem halt auch mit sehr stark eher sogar fast mehr auf die Männer fokussierend als auf Frauen oder halt andere Geschlechter, während man halt zwischendurch noch mal sieht die Andorianerin und die Trill-Dame, die sich so ein bisschen knutschen. Aber die sind so nebenbei, während halt die Männer viel, also die männlichen Körper mehr in your face sind. Und es ist natürlich nicht deren Sex, weil die empfinden halt alles, was halt nicht diese Status quo an heterosexuellem Male-Gay-Sex ist, ist obszön. Das, was sie als ihre Sexualität sehen und sonst erwarten, wie zum Beispiel im Berman-Track, das ist ja nicht obszön, das ist sexy.
Eben. Ja, und es ist nicht nur Berman-Track, sondern wir haben ja auch gerade in TNG, also eigentlich überall, in TOS sowieso,
TOS?
Also ich meine, jede zweite Frau, die da aufgetaucht ist oder Alien oder was auch immer, hat mit Kirk geschlafen. Und hast du mal die Klamotten gesehen, die Frauen da getragen haben? Ja, also okay, die dritte Episode.
Die Klamotten,
die Frauen getragen haben, ich meine, da waren ja nur noch Cut-Out, ja.
Eben.
Also so viel nackte Haut. Und TNG war auch voll mit lauter Sex-Episoden. Ich erinnere mich da an sehr, sehr viele Dinge. Und ganz schrecklich natürlich
vergewaltigt
auch.
Wurde,
ja, und Beverly Crusher, die ja auch mit irgendwelchen Geistern und also es war alles sehr, sehr...
Rosa.
Oh.
Und den Trashy-Folgen eine Sternstunde, großartig.
Also ganz ehrlich, wir hatten
Chakar der Sex-Guide.
Ja, also absolut. Wir hatten Berman Track, was voll war von lauter Male
Gaze-Geschichten,
wo die Frauen einfach, wo die ganzen Sex-Babes immer rumgerannt sind. Und dann hatten wir natürlich Roddenberry Track, wo es halt auch irgendwie die ganze Zeit, da habe ich das Gefühl, nur um Sex ging. Also
Male
Sex hatten wir immer schon genug. Was wir nicht hatten, das ist schon richtig, das war jetzt alles sehr explizit optisch. Aber das war, glaube ich, nicht das Problem, das die hatten. Das Problem war wirklich dieses angegriffene männliche Eitelkeit.
Ja, also cis-hetero-männliche Eitelkeit. Genau, das halt deren Vorstellung von quasi Sex, der quasi so diese, auf Englisch sagt man gratuitous Sex, ist einfach so mit reingestreute Beiwerkssex, Eye-Candy, eben nicht deren traditionellen Schema folgte, sondern eher, also um es jetzt mal so ein bisschen abgehobener zu formulieren, eher androsexuelle Spielarten im Vordergrund, also von Leuten, die auf Männer stehen, also sei es von der Betrachtung oder bei der Teilnahme und der Personen. Und das fand es natürlich nicht schön, weil solche Typen halt so das Gefühl haben, so, jetzt sehe ich einen nackten Mann, bin ich jetzt schwul? Ist halt diese innere Homophobie halt noch.
Also das ist zumindest meine Interpretation. Ich meine, Erik und Marcel haben sich jetzt schön zurückgehalten bei uns. Wir sind uns, glaube ich, einig, El. Was sagt denn ihr zu? Oder sehen wir das zu harsch?
Ich habe da nur noch eine kleine Randbemerkung dazu, weil ich gucke ja immer Jesse Gender und ich hatte das Gefühl bei ihr, dass es im US-Twitter noch durchaus heftiger als bei uns in Europa oder Deutschland aufgepasst wurde, weil da nochmal eine komplett andere Ebene an Prüderie eben drauf liegt.
Ja, eben diese Brüderie vor allem, es heißt da halt, ja eben, du hast diese verschiedenen verdrehten Brüderien, die, Und gerade wenn es also, dann halt um Männer dann halt geht.
Es hat mich persönlich tatsächlich überrascht, dass da so ein Riesending draus gemacht wurde. Vor allen Dingen, aber es
so
ist ja
süß,
immer.
Das war
ja
so
und
drollig.
Ich fand es jetzt auch nicht irgendwie extrem schlimm oder sowas. Das war halt eine kurze Szene und gut ist. Deswegen hat mich das so gewundert, dass das irgendwie so hochgepusht wurde. Aber es ist natürlich genau dieser ganze Kontext, da hängt so viel. da hängt so ein riesiger Rattenschwanz an so vielen Dingen dran. Das ist halt wirklich, also wirklich spannend.
Absolut beömmelt während der Simulation. Gerade halt als Bäumler dann da auf dem Tresen sich räkelte. Ich weiß nicht, was meine Nachbarn gedacht haben, aber ich habe so laut losgelacht.
Man kann also halt auch wirklich aus so einem Mini Throwaway-Gag einen Elefanten machen, aber man kann es eben auch sein lassen.
Also das ist halt, ich denke mal, was da passiert ist, und das kann man sich auch schön merken für so Konversationen mit so Hatern, ist wenn, oder halt so ein bisschen, sag mal so, Leute mit etwas musealeren Weltanschauungen, könnte man halt sagen, weil die werfen einem ja
prähistorischen Weltanschauungen?
Oder das, ja, prähistorisch, museal, wie man es halt nennt, genau, etwas verstaubt. Und diese Leute werfen einem ja gerne vor, wenn man selbst bei Gags, bei Witzen, sagt, hey, das war irgendwie diskriminierend, sexistisch, ableistisch, rassistisch und sagt, das ist doch nur ein Throwaway-Gag. Wie kannst du dich darüber so aufregen? Hast du ja nicht für andere Sachen Zeit? Und genau das, was sie einem so vorwerfen, machen sie dann quasi in epischer Breite und grauenhaft. Also diese, weil ich sage jetzt mal, wir haben es ja öfters gehabt mit diesen ganzen Hatern, die halt, es kocht halt immer wieder darauf hin, dass es halt nicht deren Star Trek mehr ist, dass deren Sehgewohnheiten und damit halt auch deren Privilegien mehr nicht mehr so bedient und die das scheiße finden. Sei es bei Discovery oder bei sonst noch was, die kriegen halt nicht mehr, also es ist halt nicht mehr medial dieses Klima mehr da, dass deren so wo sie denken, oh, sie hätten ein Anrecht darauf, dass ihr Penis, sozusagen auf Englisch sagt man to excite their peen, um deren Penis zu exciten nebenher, weil früher halt sehr viele Sachen halt immer so ein Nebending, immer so kleine Eye-Candy-Späße für Cis-Hetero-Männer hatten.
Und das wird bei Strange New Worlds noch viel, 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 viel schlimmer werden, weil Strange New Worlds halt so, oh, schön episodisch, ach, die gute alte Zeit. Nee, es wird aus der Sicht nicht die gute alte Zeit werden, sondern es wird mehr davon geben. Und ich finde, das ist so richtig und so wichtig, dass das halt gemacht wird.
Und ich würde mich
und steht wundern. Der Tropfen hüllt den Stein irgendwas.
Eben. Also ich würde, genau. Aber ich muss zum Beispiel sagen, ich musste bei dieser Bäumler-Szene eben auf dieser Bar so lachen, weil ich habe mich an eine Situation als Studi erinnert, wo ich mit einem schwulen, also der auch in der schwulen Szene unterwegs war, schwulen Kommilitonen in Berlin unterwegs war, und er mir erzählt hat, als wir auf so einer U-Bahn-Fahrt waren, dass er mit seinem Freund mal auch in Berlin oder in Köln mal in so einer Lederbar war, wo tatsächlich irgendwie irgendjemand auf der Bar etwas sehr Ähnliches getan hat wie Bäumler. Und ich dachte so, oh mein Gott, das ist genau wie die Anekdote von meinem Kumpel damals. Und ich dachte so, großartig, das ausgerechnet Star Trek mir das dann zeigt. Erstaunt mich irgendwie.
In animierter Form auch noch.
Ja, und irgendwie überrascht mich das auch nicht. Und ich finde das gut. Super.
Aber also wie gesagt, Umok oder Idik,
ja.
Ich nehme mal an, die andere Szene, die Belups Asexualität zeigen soll, ist die du meinst aus dem Spiegeluniversum, oder? Wo wir eben den Horny Belups, den Horny Spiegel Belups sehen.
Ja, stimmt. Das war die, an die ich gedacht hatte, genau. Ja, und es gibt auch nochmal eine Erwähnung jetzt in der nächsten Folge. Da sagt, glaube ich weiß nicht mehr, wer es sagt, irgendeiner sagt noch, dass doch Belups immer, dass der doch so awkward ist, wenn er mit Frauen flirtet. Da noch so ein Throwaway kommt irgendwie nebenbei, wo ich mir denke, ja, kein Wunder. Der hat ja auch kein Interesse an Frauen.
Na gut, also Frauen, aber so. Das ist halt auch dieses Frauen so, das ist sowas, was halt damals Berman Track so gemacht hat.
Ja,
irgendwie
ja.
Darum geht, wenn eine männliche, jüngere Person oder eine unbedarftere Person wie Data so sich für Flirten und Sexualität interessieren, ist es Frauen so als ja. als ein monotoner Block und das quasi Interesse an Flirt und Sexualität konkret Interesse an nur diesem Block bedeutet, anstatt an einfach eine Sorte von menschlicher Interaktion, wie so ein bisschen zwischendurch auch vorkam, wie zum Beispiel, letztens kam das irgendwie vor, dass angeblich Whoopi Goldberg dafür gekämpft hat in der Folge Offspring, also mit Lal, dass sie also nicht zu, also wo sie im Lal eben flirten und Sexualität erklärt, dass sie eben nicht sagt, when a man loves a woman, sondern when one person loves another oder ist eben, und dass sie eben, es ist eben so auf Menschen und nicht auf ein Geschlecht oder eine bestimmte, ja, Geschlechterhierarchie angedeutet wird, was eigentlich so, wenn man es jetzt etwas plakativ sagt, die Burman-Front gerne gehabt hätte. Ja.
Bevor wir gerade noch mal, also ich weiß, eigentlich könnten wir hier jetzt einen schönen Cut machen und zur nächsten Folge gehen. Ich möchte aber bitte trotzdem noch 3-4 Sachen erwähnen. Erstens, am Anfang diese Zeitschleifen-Anomalie, auch wieder eine Referenz, TNG, Cause and Effect. Sehr schön auch Transporter-Joke von Ta'ana oder generell von der Brückencrew. Die ist ja dann, hängt ja dann in den Lower Decks Bunker-Beds da so ab in diesen Betten und sagt, ach, war das schön. Als ich Lower Decks war, da musste ich noch für nichts Verantwortung übernehmen. Es war großartig. Und dann sagt Ta'ana, ja, sie stand die ganze Zeit nur im Transporterraum rum und hat halt darauf gewartet, dass irgendjemand rein oder raus gebeamt wird. Und da muss man quasi gar nichts tun, ja. Und ich meine, wenn das nicht ein Witz war in Bezug auf O'Brien, der im Grunde auch nur die ganze Zeit rumstand und Leute rein oder raus gebeamt hat, mehr hat man ja oft nicht gesehen bis DS9 von ihm.
Vor ich gerade dieser bei DS9 dann gequält wurde.
Ja, in DS9 kam dann dafür, hatten wir dann eine Wummfolge nach der anderen quasi, eine Quälfolge nach der anderen. Aber
über ihn und seine Freundschaft mit diversen Leuten.
Richtig, aber in TNG war das wirklich so, dass wir ihn fast ausschließlich gesehen haben, wie er Leute rein und raus gebeamt hat. Also das fand ich auch ganz großartig. Da musste ich auch sofort an ihn denken. Dann hatten wir natürlich auch noch ganz am Ende, als sie dann diese echten Missionen machen, um dann ja Jem da so ein bisschen reinzulegen. Da treffen sie ja zuerst auf eine kristalline Lebensform.
Ja, die Crystalline Entity.
Wahrscheinlich nicht nur auf eine, sondern auch da haben wir eine, da haben wir gerade zwei, die rummachen. scheint gerade Crystalline Entity zu sein.
Und die Crew übrigens auch total schon, geschult schon, die guckt nur so müde aus dem Fenster, zuckt einmal mit den Achseln und dreht sich wieder um und trinkt weiter und unterhält sich weiter so in der Bar,
genau so. Ach, naja, okay. ein weiterer Tag auf der Zeremonie aus. So.
Ja. Also die Crystalline Entity kennen wir zum Beispiel aus TNG, Silicon Avatar.
Die war, glaube ich, nur in TNG.
Ich glaube, die war irgendwo noch mal in einer Episode erwähnt. Aber da auf jeden Fall, glaube ich, sehr prominent. Und da auch meine Frage, diese Crystalline Entity, wie wir sie hier sehen in der Folge, die hat ja diese leuchtenden, ja, wie sagt man, Arme, Schlieren, was auch immer das ist.
Das war eine Anomalie, in der sie war. Die war dabei, diese Anomalie zu fressen. Deswegen, also es war nicht das von nicht? Ihr selbst.
Die Crystalline Entity sieht nahezu exakt so aus wie in TNG.
Ja.
Aber war das
halt
nicht
nur in dieser Anomalie verstrickt?
War das diese auf jeden Fall Leuchtschlieren, die man da gesehen hat, hat mich sofort an das Intro von Lower Decks erinnert, wo ja auch dann diese komische was ist das, was da für ein Vieh dann dranhängt und frisst, versucht die zu fressen irgendwie mit dem Leuchtstrahl.
Dieser.
Aber ist das hat mich da sofort auch dran erinnert irgendwie. Und da auch quasi eine Eigenreferenz sozusagen zurück zu sich selber. Und
mich
dann
hat das
wir
schwarze
auch,
Loch mehr an das schwarze Loch aus dem Intro erinnert.
Eben, das war ja ganz das, klar.
Ja, und weißt du, was mich auch noch dran erinnert hat, apropos schwarze Löcher, wenn wir schon dabei
und
sind.
Und hey, schwarzes Loch, Marcel, schwarzes Loch.
Ja, genau. Apropos, wir hatten auch den schwarze Loch-Effekt aus The Motion Picture. Ich weiß nicht, da gibt's doch dann diesen einen Effekt, wo sie so Farbschlieren sozusagen.
Das hast du ja in Disco
so vibriert.
Ja auch gesehen.
Richtig, und das ist beides ursprünglich aus dem
Loch?
Ersten Star Trek-Film.
Und dieses schwarze Loch mit diesem Accretion Disk, das du ja auch im Vorspann hast, siehst du ja auch in If Memory Serves aus der zweiten Staffel von Disco, womit ja, sich da Carlos Vier.
Aber da bezieht sich das auch zurück auf The Motion Picture, genau.
Genau.
Und dann haben wir noch die Klingonen. Übrigens, wir haben noch eine C-Story, die wir jetzt gar nicht erwähnt haben, aber die da im Grunde auch mit reingehört. Das ist nämlich Tendi, die einen Klingonen hinrichten soll. Das ist auch so eine Geschichte.
Nicht hinrichten, sondern
naja, töten. Einen ehrenvollen Tod bereiten, so.
Ja.
Ja,
ja, das und, ist doch auch einer der
Simulation.
Holodeck-Simulation.
Genau. Und das erinnert zum Beispiel, hat mich sehr stark erinnert an Ethics. Die TNG-Episode Ethics, genau, wo wir ja die Geschichte mit Worf hatten, der da auch eben quasi im Biobett liegt und man weiß nicht so richtig, wie es weitergeht, sagen wir jetzt mal ganz vage so. Und dann hatten wir ganz am Anfang auch noch als Lower Deck Crew und Brückencrew ja quasi getauscht sind in einer Simulation, da sind die Lower Deck Crew sollen dann so, wie sagt man, so Container aufstapeln und dann öffnet sich doch kurz die Tür, da rennt einer draußen rum in so einer Robin Hood Klamotte in grün, so mit auch so Hut und Feder und so und sagt, habt ihr Q hier irgendwo langlaufen sehen? Ja, also das ist natürlich auch eine sehr schöne Referenz an Cupids, also die auch TNG-Episode, wo ja auch die ganze TNG-Crew in Sherwood, im Sherwood-Forest war und eben auch in so Klamotten gesteckt worden ist. Also das waren die Referenzen, die mir alle aufgefallen sind. Da gab es noch tausend und eine Referenz mehr.
Es gibt aber noch das war eine so schöne, das, es gibt noch eine ja. schöne Nebenstory, die man wirklich nur findet, wenn man genauer hinguckt, was so auf den Monitoren ist. Mhm. Nämlich, dass dieser Plan auch fast nicht nur an Bäumler gescheitert wäre, sondern auch an einer gewissen, ist sie Kadettin oder ist sie Lieutenant? Ich weiß es gar nicht. Die Barnes, mit der auch der Rutherford mal gedatet hat. Die hat nämlich zwischendrin irgendwas in die 70% bei der Mission Whale Rescue und sie ist ja auch Marine Biologist, also ist vielleicht auch
Whale
die Mission
Rescue. Richtig, Star Trek 4. Ja. Natürlich.
Ist vielleicht die Mission auch ein bisschen blöd für sie gewählt worden, dass sie da so brillieren kann und ja, das hätte er vielleicht auch beinahe daran scheitern können, dass sie auch so gut gewesen ist.
Wobei wir ja wissen, die Manipulationen sind ja manipuliert sozusagen. Also die wären, glaube ich, so oder so alle durchgefallen. Aber so grundsätzlich, ja, wunderbar. Das habe ich gar nicht gesehen, siehst du? Sehr schön. Also es sind ganz, ganz viele tolle, wirklich tolle Referenzen drinne. Und ich bin mir auch sicher, dass ganz viele davon auch irgendwie, dass ich davon auch einiges verpasst habe. Aber allein das, was ich mitbekommen habe, fand ich schon so toll, dass ich da wirklich richtig Spaß dran gehabt habe. Und was wir hier natürlich auch so ein bisschen sehen, das ist was, glaube ich, worüber wir jetzt für die nächste Folge noch ein bisschen genauer drüber reden werden. Aber das war was, was ihr erwähnt hattet, wo ich da gar nicht so drüber nachgedacht hatte. Aber wir sehen ja Bäumler, der sozusagen ja Ambitionen hat, aufzusteigen und Karriere zu machen und irgendwann ja auch mal Captain zu werden. Und wir sehen, wie er sozusagen sich weiterentwickelt und wie er auch innerhalb dieser Starfleet-Regulierung sich reift sozusagen, denn wir wissen ja, also was mir am Bäumler ganz gut gefällt ist, ja, der ist halt so ein bisschen anstrengend, weil der ist halt so genau und so perfektionistisch und so, aber er ist ja wirklich eine Figur, bei der wir sehen, dass er sich in diesen Starfleet-Regeln sehr, sehr wohl fühlt. Der kommt mit den Protokollen wunderbar zurecht. Das ist wie für ihn gestrickt, während wir auf der anderen Seite ja Mariner haben, die sich da ja gar nicht drinne wohlfühlt. Also die ja immer gegen diese ganzen Protokolle und Regeln und Richtlinien revoltiert. Und da haben wir ja diese zwei Gegensätze. Da haben wir ja schon mal ausführlich drüber gesprochen, als wir über Staffel 1 gesprochen haben. Und hier sehen wir jetzt aber, dass das für Bäumler ja offensichtlich funktioniert, auf seinem Weg Karriere zu machen. Also du hast so einen Story-Arc, sozusagen Bäumler von Lower Deck hoffentlich hin, dann später zu Captain.
Ich möchte noch einmal Spekulatius werfen fürs Finale oder meinen Wunsch ausbringen fürs Finale.
Ja.
Was ich sehr sinnvoll fände von Weiterentwicklung. Weil wir hatten jetzt bisher in den letzten Folgen und auch in der nächsten Folge zum Teil noch eine Bäumler gesehen, der eigentlich sich immer bei der Entscheidung, wenn es drum geht, professionell weiterzukommen oder die persönliche Wahl zu treffen, also wenn es um die professionelle oder persönliche Beziehung geht, zu fördern. Das heißt, sich immer aufs Professionelle, aufs Rangaufsteigen entschieden hat. Das hat er mit dem mit diesem Red Squad gemacht. Das hat er jetzt hier dadurch, dass er immer wieder versucht hat, das Ding noch weiter aufzuleveln gemacht und so weiter. Und sich eben dagegen entschieden, zum Beispiel mit den anderen Lower Deckern abzuhängen, und an verschiedensten Stellen hat man den Moment. Und ich würde mir hoffen, dass er wirklich im Finale zum einen eine große Karrieremöglichkeit bekommt, aber sich bewusst dagegen entscheidet, weil er die Lektion gelernt hat, okay, Freundschaft ist mir in dem Moment jetzt erstmal wichtiger als das karrieremäßige Vorankommen. Das würde ich mir wirklich wünschen, dass er so dann vor der Wahl steht und dann aber genau den anderen Weg wählt, wie er bisher jetzt dann immer gegangen ist.
Da übrigens auch schon für mich überraschend, als du gesagt hast, hast es ja erwähnt, er hat sich ja gegen diese Redshirt Crew entschieden und hat aktiv gesagt, als diese Redshirt Crew ja meinte, also die Arbeit nicht Red hieß die Red Squad. Red Squad hieß doch die an der Academy.
In der Folge heißt die Redshirt, ja, aber es ist ja ganz klar
angelegt. Ach stimmt, Redshirt.
Ja, genau, weil Red Squad war an der Academy und auf, ja, aber, also genau. Ich meine, die Typen, die in der Kantine abhängen mit den roten Shirts, die, diese möchte gern quasi Kapitäne. Aber da hatte es mich ja schon so überrascht, dass als dann dieser Kommentar kam mit die Arbeiten nicht in Star Trek, sondern für Star Trek, dass er dann gleich gesagt hat, nein, das sind meine Freunde, lass die in Ruhe. Also dass er dann gleich sich auf die Seite von seinen vermeintlichen Loser-Freunden gestellt hat. Das war für mich schon überraschend, dass da so eine ganz klare Positionierung auch war. Deswegen, da ist schon so ein bisschen so eine kleine Konfrontation gewesen. Also das kommt bestimmt, ich denke auch, wie du das sagst, ich vermute, das wird wahrscheinlich im Finale auch nochmal kommen. Aber ich fand schon überraschend ist schon da in der Folge, dass das so klar war einfach für ihn.
Ja, aber da hat er sich natürlich trotzdem erstmal noch für die Karriere entschieden. Auch wenn man eben seine Zweifel gesehen hat und wo er dann noch für seine Freunde einsteht, aber er hat sich trotzdem ja erstmal dafür entschieden, mit den Redshirts zu gehen. Und ich glaube, die Entscheidung, so eine ähnliche Entscheidung wird er dann im Finale nicht treffen, wenn es dann so eine Entscheidung gibt. Mhm. Oder hoffe ich.
Wobei, er hat ja eigentlich die Entscheidung schon einmal in der Staffel 1 im Finale getroffen, beziehungsweise vorm Finale, da hat er sich nämlich für die Titan entschieden. Also vielleicht, es wäre ja eigentlich nur konsequent, jetzt zu sagen, im Staffel 2 Finale, wenn er vor die gleiche Entscheidung gestellt wird, entscheidet er sich halt andersherum. Also dass man beide Pfade sozusagen in der Karriere beschreitet und dem Zuschauer zeigt. Aber das ist schon, ich denke, das können wir durchaus erwarten. Also es wäre sehr Star Trek-ig, so, wenn das passieren würde. Ja, Folge 209. Wie spreche ich sie aus? Wer ist unser Klingonen-Experte? Weidu, Weiduch, Weichduch, wie auch immer. Auf nicht-klingonisch 3 Schiffe.
Ich hätte ja erst gedacht, dass es Lower Decks auf Klingonisch wäre.
Ich hätte auch irgendwie sowas gedacht, aber es heißt wohl 3 Schiffe, was natürlich inhaltlich auch ein bisschen das natürlich widerspiegelt. Denn wir bekommen bekommen also eine Hauptstoryline, die da wäre. Es gibt einen 12-Stunden-Warp, in dem die Crew quasi nichts machen muss. Deswegen kriegen sie frei und können ein bisschen Freizeit genießen. Und alle möglichen Leute unternehmen alle möglichen Dinge, außer Bäumler, der verzweifelt einen Bridge-Buddy sucht, mit dem er seine Freizeit verbringen kann. Und da versucht Anschluss zu finden, das ist alles ein bisschen schwierig. Und in der Zwischenzeit.
Ja, Cultural Appropriation und so.
Ja. In der Zwischenzeit, wir können da gleich nochmal genauer drauf eingehen, aber in der Zwischenzeit werden wir, kriegen wir andere Schiffe zu sehen. Und zwar besagte 3 Schiffe. Wir haben zum einen den Bird of Prey, Chitar, dann, und da eben die Klingonen. Und dort eben die Klingonen auf Lower Decks. Und dann haben wir das vulkanische Schiff Cheval, da eben die vulkanischen Lower Deck Leute. Und dann kriegen wir auch noch das Paklet Schiff gezeigt, namens Paklet. Und dort eben die Paklet Lower Decks Crew. Und wie es da eben abgeht. Und dann im Abspann kriegen wir noch einen kleinen Insider-Witz oder Insider-Joke gezeigt, so als Mini-Bonus. Da können wir nämlich auch noch mal einen Blick werfen in den Borg-Würfel 90182 und deren Lower Decks Crew. Im Grunde also 4 Borg, die da rumstehen in ihren Alkoven und ja,
das ist der erste Lower. Das ist der erste Lower Decks Abspann, den ich komplett geguckt habe.
Ja. Ja, ja. Das war so, ja, vielleicht passiert was, vielleicht auch nicht, aber diese vier Borg, um das Schöne war halt auch Storytelling-technisch, wie die es geschafft haben, weil wir jetzt schon wissen, Lower Decks und dann halt die Dynamik dieser vier Leute, die wir ja immer begleiten und die unsere Vierergruppe quasi. Und dann war völlig klar, als es dann erst zum Klingonenschiff ging, wussten wir, ah, das sind vier Leute, wird eine ähnliche Dynamik sein. Zack, zum vulkanischen Schiff. Ah, da wird wieder dasselbe Schema kommen. Und dann hatten wir also einen klingonischen Bäumler und eine vulkanische Mariner.
Tendi.
Mariner mehr, weil sie ja rebellisch ist.
Ja, Mariner.
Ja, okay, sehr rebellisch. Für eine Vulkanierin, genau.
Ja, und für eine Vulkanierin begehrt sie ja sehr auf. Für menschliche oder andere Verhältnisse nicht so, aber für vulkanische Verhältnisse ja. Und dann halt hatten wir dann noch die Packlet zwischendurch. Red Alarm!
Aber auch in so einer gelangweilten Stimme, weißt du, es war so großartig.
Ich hab Hunger. Du solltest was essen.
Ja, ja, genau so.
Du bist sehr schlau.
Aber auch die Lower Deck Crew, die während dann Red Alarm losging, da halt nur rumsaß, weißt du, so.
Vor allem im Hintergrund sieht man diese Gefäße, die so mit Schaum überschäumen. Irgendwie denken wir, ist das Bier oder Popcorn oder alles? Was machen die denn da? Und was ist das? Und, und wunderschön.
Wie diese Spezies es überhaupt schafft, ein Raumschiff zu bauen, ist mir immer noch unklar.
Ist mir ein Rätsel, ja. Die verschiedenen Lower Decks, aber ich fand auch sehr, sehr schön gelungen, so vom Optischen her. Also bei den Klingonen hattest du da so Hängematten, also wie heißt denn Bankbett auf Deutsch, verdammt nochmal?
Stockbett.
Stockbett, danke. Statt so Stockbetten eben hatten die dann da Hängematten. Das war auch alles sehr klingonisch. Und sehr, sehr toll auch in der ersten Einstellung der Klingonen lief da auch so ein, also man hat von hinten gesehen, einen nackten Klingonen mit einem Hatte um die Hüften, der da so über den Gang lief. Und das war quasi genau das gleiche Bild, das wir in der allerersten Folge von Lower Decks gekriegt haben, weil da wurde ja, da hatten wir genau das gleiche Bild, nur eben rechts und links die Stockbetten und da lief auch einer nackt mit dem Handtuch um die Hüften über den Gang. Also das war haargenau das gleiche Bild, nur eben einmal menschlich und einmal starfleetig und einmal klingonisch sozusagen. Also optisch fand ich, hat das super gepasst. Dann hatten wir bei den Vulkaniern auch eben, also die auch so, also es war alles sehr, sehr sauber und ordentlich und wissenschaftlich und klare Linien und so, es war sehr vulkanisch alles. Und
Punitive Spiritualism, also Spiritualität als Strafe.
Ja, genau, und jetzt musst du 2 Stunden meditieren, so als Strafe dafür das. Und es war auch mal interessant zu sehen, wir haben tatsächlich bisher, bis auf wenige Ausnahmen, und noch gar nicht gesehen, wie Vulkanier untereinander sozusagen miteinander agieren. Also wir haben Vulkanier ja immer nur in Kombination mit, oft mit Menschen natürlich oder mit anderen Starfleet-Officern gesehen und im Austausch. Aber so untereinander, wie es auf so einem vulkanischen Schiff abgeht, das haben wir nicht gehabt. Also bei den Klingonen hatten wir es schon ein paar Mal auch, dass wir da so ein bisschen so kleine Einblicke bekommen haben in rein klingonische Schiffe und die Interaktion, kulturelle Interaktion untereinander oder auch Hierarchie, aber bei den Vulkaniern noch nicht. Das fand ich diesmal wirklich spannend auch. Und das war ja auch das, sehr schön fand ich auch, wie hier die Übergänge gemacht worden von einem Schiff zum anderen. Weil nämlich die Diskussion in Lower Decks war ja, also Bäumler und Mariner unterhalten sich und Bäumler so, ich habe also keinen, mit dem ich meine Freizeit verbringen kann und das ist so schwierig und ich hätte gern so einen Bridge Buddy, damit ich mich so ein bisschen auch gut Kind stellen kann, so ein bisschen auch mit den oberen Kräften und so weiter und so fort. Ach, es wäre so viel einfacher, wenn ich auf einem Schiff wäre, wo kulturell es schon eine Hierarchie gibt, so dass ich mir da keine Gedanken machen muss, wen ich mir jetzt für die Freizeit als Beschäftigungsbuddy suche. Und dann sagt ja Mariner, nee, also so wie bei den Klingonen zum Beispiel. Und dann sagt sie, nee, ich glaube nicht, dass das was für dich wäre. Und dann kommt ja Schnitt und dann sind wir bei den Klingonen. Ja. Das heißt, du hast direkt, und genauso ist es auch, dann sind wir bei den Klingonen und dann haben die Klingonen ein Gespräch, wo die sagen, Ja, ja, du stellst dich an wie so ein Vulkan, ja.
Weil der so nach dem Motto ja spricht.
Genau. Ja, und weil der sagt, du bist ein alter Schisser, also nicht, du gehst nicht direkt in den Kampf, sondern du stellst dich an wie ein Vulkanier, so nach dem Motto, ich sterbe dann mal, ohne dass ich mich verteidige. Und Schnitt sind wir bei den Vulkaniern. Das heißt, da ist dieser Übergang, finde ich, so wunderschön auch gemacht von den Schreibern, dass auf das Stichwort hin dann der Schnitt kommt und man beim anderen Schiff ist.
Man weiß sofort, welche Dynamik kommt, also es braucht keine große Exposition.
Ja, also und es ist natürlich auch toll zu sehen, wie die anderen Lower Decks aussehen. Und irgendwie, egal was für eine Kultur, egal wie unterschiedlich, Lower Decks ist doch irgendwie immer überall gleich, oder?
Ja.
Also egal, wie du es drehst und wendest, irgendwie ist sich doch alles sehr ähnlich.
Bei der Vulkanierin hab ich eine Parallele gesehen zu einer anderen Figur aus einer anderen Serie und dann ist mein Kopf sofort weitergegangen und will da jetzt unbedingt einen Metakommentar drin sehen. Oh. Und zwar, was ich drin sehe in der Vulkanierin, ist ein, was wäre, wenn Michael Burnham Vulkanierin wäre? Und ja. Der Metakommentar, den ich drin gesehen habe, ist, dass sie macht einen kleinsten Kommentar oder irgendwas, was nicht ins Muster passt. Und sofort wird gesagt, you're way out of line, das ist viel zu abgefahren, hier sei mal nicht so aufbrausend die ganze Zeit. Quasi das, was Staffel 1 Michael Burnham auch die ganze Zeit vom Fandom quasi oder vom in Anführungszeichen Fandom kritisiert wurde für jedes in Anführungszeichen aufbrausende oder out of line, was sie gemacht hat.
Ja, also ein bisschen war sie aber auch optisch und zwar es gab ja mehrere Referenzen an das unentdeckte Land, also Star Trek
6. Richtig, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Genau.
Und sei es das rosa klingonische Blut, das also visuell wie auch verbal erwähnt worden ist und dann war halt natürlich, wie hieß sie wieder, die von Kim Cattrall gespielt worden ist, die Vulkanierin auf der Enterprise. Die
ja, hatte halt auch so eine genau, ähnliche Frisur. Aber ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Die hatte auch
diese Haare.
Nicht Stirnband, wer ist Haarreif, genau.
Haarreif.
Also die hatte diesen Haarreif Valeris. Und die hatte auch, bitte?
Das war Lieutenant Valeris.
Ja, gut, genau, aber ich habe gerade Bild von diverse, ihr, ja, die sehen sich sehr ähnlich, ja.
Es kamen auch diverse Zitate von The Undiscovered Country hier drin vor, sowohl vulkanische Zitate als auch klingonische Zitate.
Und was ich schön fand an der Folge noch, ist, dass sie mit den Erzähl-Device aber so unterschwellig so gewisse Sachen weitererzählen, die schon mal so nebenbei hier und da in der Staffel aufgetaucht sind. Zum Beispiel diese Frage, wo haben eigentlich die Packlets diese Bomben her?
Ja.
Wer wird da weitererzählt?
Das wird noch vor allem gegen Ende, jetzt müssen wir uns mal mit dem Hohen Rat unterhalten. Und wer weiß, vielleicht finden wir dann einen Martok wieder, der noch Kanzler ist.
Ja, ich glaube schon, dass das jetzt groß Andeutungen ist, wie es jetzt weitergeht und wo es im Finale hingeht, weil das wurde ja auch auf mehreren Story-Ebenen angedeutet. Und ich glaube, die Vulkanierin werden wir demnächst auf der Cerritos sehen.
Tilin, ja, ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es so gut fände, wenn sie auf die Cerritos käme. Aber ich mag Tilin als Charakter, sie gefällt mir super gut. Und wen wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich jetzt auch den neuen Captain der Klingonen, der ja von Lower Decks sofort aufgestiegen ist und jetzt Captain des Schiffes ist. Nämlich Mark, oder wie auch immer ich ihn richtig ausspreche. Das ist natürlich ein Karriereaufstieg vom Lower Deck. So geht das bei den Klingonen so einfach. Also ja, sehr, sehr schöne Stories, die hier erzählt werden. Und du hattest es schon gesagt, wir haben hier ein Ritus-Shirt gesehen, angelehnt an das Disco-Shirt aus Discovery, haben wir also hier ein C-Ritus-Shirt. Toll, tolles Merch. Ich möchte sie alle bitte haben. Ich meine, es ist ja natürlich sehr, sehr einfach gehalten, aber auch irgendwie sehr cool. Dann haben wir noch ein paar Sachen bekommen. Also zum einen haben wir einen sarkastischen vulkanischen Cruise von Chilin gegenüber ihrem Captain, der sie ja dann quasi vom Schiff schickt. Und diesen sarkastischen, vulgarischen Gruß, Anführungszeichen ironisch gemeint, hatten wir auch bei Mariner. Also die beiden würden vielleicht ganz gut zusammenpassen. Da musste ich doch ein bisschen schmunzeln. Und können wir uns bitte auch nochmal darüber unterhalten, diese ganze Freizeitgeschichte, die wir hier sehen. Also hier haben wir ja auch wieder verschiedene Referenzen drin. Wir sehen zum Beispiel Tandy und Ta'ana, die einen Berg besteigen. Und hier wird uns natürlich...
Nicht irgendein Berg. Sie bestellen
ja,
El Capitan.
Genau, den Berg, den wir auch kennen aus Star Trek 5, The Final Frontier, den ja Kirk quasi auch bestiegen hat, wo ja dann Spock mit seinen Hoverboots vor ihnen rumturnt. Und das passiert hier ja auch, also Bäumler hat die Hoverboots an und sogar das Shirt, das Kirk getragen hat, auf dem draufstehend stand Climb a Rock. Also das sehr, sehr schöne Referenzen an Star Trek 5. Dann hatten wir... Was hatten wir noch? Wir hatten noch alle möglichen Sachen, wo er dann so ein bisschen ausgeschlossen war. Dann gab es diese ganze Geschichte um Ransom, mit dem ja eigentlich Bäumler was unternehmen wollte, der behauptet hat, er sei aus Hawaii und am Ende war es dann doch nicht. Also ja.
Was zum Glück die Serie selber anspricht, wie ja. Unangebracht das Ganze ist.
Absolut, ja, genau. Also es waren viele Dinge dabei und am Ende war es dann noch so und da muss ich auch jetzt, irgendwie wird mir Ransom immer sympathischer. Ich wollte den ja eigentlich nicht mögen, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, der kann schon ein bisschen führen. Also der hat das schon so ein bisschen Fingerspitzengefühl für.
Eben, er ist nicht so der Muskelhimbo nur. Ja.
Richtig, denn der hat ja jetzt, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass er Bäumler sozusagen hilft. Das erste Mal war ja gewesen nach der Redshirt-Geschichte, wo er Bäumler ja auch aktiv gelobt hat. Und diesmal war es so, dass ja Bäumler dann so ein bisschen deprimiert ist, weil er eben ja keinen Bridge-Buddy hatte und auch irgendwie nicht so richtig dazugehört. Genau, dass da jetzt ein Kadett zu ihm kommt. Und das ist natürlich ein Wesley Crusher-Pendant. Also der hat sogar dieselben Klamotten an, die Wesley Crusher in TNG anhatte. Und zu ihm kommt und sagt, ja, Ransom hätte ihn zu Bäumler geschickt, denn Bäumler sei der organisierteste Crewmember auf der Cerritos und ob er ihm denn da helfen könnte. Und Bäumler ist da natürlich voll in seinem Element und hilft ihm, während man im Hintergrund halt Ransom sieht, der milde lächelt, ja. Also
an seinem Drink
richtig.
Ja.
Also das war sehr, sehr schön. Und hier übrigens eine kleine verpasste Chance. Ich finde, man hätte ja den Kadetten durchaus von Wesley Crusher hätte sprechen lassen können. Also das finde ich ein bisschen schade, dass das nicht gemacht worden ist.
Aber ich glaube, Will Wheaton hat eine zu tiefe Stimme.
Ach, habe ich was
nicht
verstanden? Ich wollte Will Wheaton sagen.
Will Wheatons Stimme ist zu gereift. Ich wette, die haben daran gedacht, aber das würde nicht klappen. Der hat nicht diese, also Will Wheatons Stimme ist viel tiefer und so sonorer geworden mit dem Alter. Der ist ja Mitte 40, also.
Ja, und es kann ja durchaus sein, dass Wesley Crusher als Charakter nochmal auftaucht in Lower Decks und dass sie sich das vielleicht deshalb sparen möchten. Aber das fand ich ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz war das noch so ein versöhnliches Ende, denn die eigentliche Storyline von der Folge, also sprich, diese ganze Geschichte mit der Freizeit und so dieses Freizeit miteinander verbringen und Freundschaft schließen und so, die war ehrlich gesagt schon ein bisschen langweilig, aber diese ganze andere Story mit den ganzen Lower Decks und wie da die Dynamiken sind und die verschiedenen Beziehungen untereinander und so weiter, das hat mir wunderbar gefallen. Ich hatte da sehr, sehr viel Freude dran und finde tatsächlich, das ist eine der, wenn nicht die beste, doch zumindest eine der wirklich besseren Folgen in dieser Season bisher für mich waren.
Ja.
Also ich hatte da ganz, ganz viel Freude dran.
Ja, wäre auf jeden Fall ziemlich top. Also eine der, also viele sagen, das ist jetzt schon so eine klassische Star Trek Folge, die so in den Olymp der geliebten Folgen aufgestiegen ist, ja.
Weil wir halt einfach auch mal was anderes zu sehen bekommen und ich glaube, Erik, du hattest es gesagt, das war die lower-deckigste Lower-Decks-Folge, die wir bisher gekriegt haben, oder?
Ja, habe ich auf Twitter so geschrieben.
Ja, fand ich sehr, sehr schön.
In der Diskussion mit dem Max Snyder, der die Folge ja über so findet.
Wow, okay.
Ja.
Ja.
Schade, aber ja.
Was ich mir übrigens wünsche, ich meine, wir haben jetzt nur noch eine Folge und wissen dadurch jetzt auch, dass wir kein zweifolgiges Finale kriegen werden, wie in Staffel 1, sondern jetzt kommt halt noch eine Folge und das ist die Finalfolge und jetzt bin ich gespannt, ob sie da anschließen sozusagen.
Wahrscheinlich.
An irgendwas vorher, was in der Staffel gewesen ist, werden sie wahrscheinlich anschließen. Aber es ist zumindest kein zweiteiliges Finale.
Also ich denke, das wird, weil du wusstest es ja auch nicht. Also ich denke, das ist ein zweiteiliges Finale. Weil wir kriegen,
aber dafür ist das Ende von dieser Folge doch zu abgeschlossen.
War nicht ganz so, weil du weißt, die Sache mit den Klingonen und die Freeman sagt, oh, wir müssen jetzt mal ein Wörtchen mit dem klingonischen Hohen Rat reden. Und das sind auch noch der Anschluss damit, dass also jemand zu Starfleet geschickt wird. Also das sind so schöne Anschlusspunkte, die in eine zweite Folge übergehen werden, finde ich jetzt.
Ja. Würde ich auch so sagen.
Na, da bin ich mal gespannt, was wir dann nächste Woche als Finale zu sehen bekommen. Und wenn ich mir was wünschen könnte tatsächlich, und das macht jetzt sozusagen, sozusagen schließt den Kreis zum Anfang, wo Erik am Anfang gesagt hätte, er findet es ein bisschen schade, dass vieles wieder zurück zu Status Quo gegangen ist, sprich vieles wieder zurückgerudert wurde, muss ich jetzt sagen, ich finde, wir hatten sehr schöne Ansätze bisher und jetzt fallen sie aber wieder so ein bisschen zurück in dieses alte Schema Mariner, Bäumler, Andy Rutherford. Wir hatten so ein schönes Gemisch am Anfang, wo versucht wurde, auch mal andere zusammen auf Missionen zu schicken oder mal einfach andere Dynamiken durch Mischung der Gruppe sozusagen zu bekommen. Und jetzt habe ich das Gefühl, die letzten zwei Episoden oder jetzt auch die mit dem, oder die davor auch die mit dem Computer, ja. Es wird wieder so ein bisschen ins alte Muster zurückgefallen. Also ich hoffe, sie denken dran, und brechen das wieder ein bisschen auf.
Hey, wenn dann eine neue Vulkanette dazu kommt.
Ja, du, wer weiß.
Also für mich vielleicht noch zum Abschluss, also ich würde sagen, für mich ist von den drei Folgen die mittlere, also die 8, über die Schwächste, weil das mehr so ein bisschen, ja, Holodeck-Clipshow ist. Also da kommt jetzt vom Storytelling für mich nicht so viel rüber. Und die beste ist die Where Pleasant Fountains Lie, weil das einfach für mich wichtiges Thema anspricht und ich finde auch, dass die Billups Story insgesamt gut erzählt ist. Und ja, das, was wir jetzt hier zuletzt besprochen haben, ist halt für mich so in der Mitte drin. Schöne Konzepte zeigt, mit denen, ja, das Lower Decks Konzept mal auf andere Schiffe angewendet und dass sie so weit gehen, auch mal auf ein Burgschiff zu gehen, wo eigentlich schon von Anfang an klar war, dass da nichts passiert.
Na, die regenerieren halt.
Außer so ein bisschen hier mal ein Tuten und da mal ein.
Genau. Ich war ein bisschen irritiert davon, dass diese Soundschleife immer die gleiche war. Also, die haben ja echt diese einfach eine Schleife gelegt und dann hat sich das immer wiederholt. Und ich dachte, Leute, kann da nicht mal ein anderer Hintergrundton irgendwann kommen? Aber so ist es halt auf dem Borgschiff offensichtlich.
Ja, eben, wenn du diese Regeneration hast, du hörst das ja auch bei Voyager oder woanders hörst du ja dieses
bisher hat noch keine Quelle, ich habe auch ein bisschen selber gesucht, aber bisher hat noch keine was gefunden. Es ist ja der Borgwürfel 90182 und keiner hat irgendwie bisher herausgefunden, ob die Nummer eine Bedeutung hat oder nicht. Ich persönlich musste tatsächlich sofort, aber das kann sein, weil ich ein Kind der 90er bin, ich musste sofort an Beverly Hills 90210 denken, genau. Nichtsdestotrotz, vielleicht ist es ja ein Geburtsdatum oder irgendein, oder vielleicht auch eine Postleitzahl oder was. Also es gibt wohl eine Postleitzahl in Kalifornien. 90182, ich meine, wir haben eine California Class Schiff.
Ja, eben, das ist 9, weil daher ist ja auch Beverly Hills 90210 eine Postleitzahl.
Genau. Also man hat ja auch in der Cerritos eine California Class Schiff, also man weiß es nicht, ob das vielleicht was ist.
Warte mal, Postal Code Cerritos, California. Mal sehen, wie da die Postal Code ist. Das ist die, wie war der Borg Cube?
90182.
90, Cerritos ist 90623, 90638, 90701 oder die 90703.
Ja, schade. Aber das wird bestimmt noch irgendwann rauskommen, was diese Nummer bedeutet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die irgendeine Bedeutung hat. Und wenn es sowas ist wie die Straßen, oh, die Hausnummer da. Und die Hausnummer von McMahon oder irgend so.
Warte,
man weiß
mal, Bäumler sagt, der kommt aus Modesto. Mhm. Mal sehen das. Modesto, nee, das ist überhaupt nicht. Nee, das ist ganz anderes. Es war eine 9, aber ohne eine 0. Nee, Modesto.
Also das hatte mich tatsächlich noch kurz umgetrieben, als ich mir dann den Abspann angeguckt habe.
Ja.
Und noch ein schönes kleines Detail ist natürlich, dass die vier Borgs auch wieder unsere vier Ensigns spiegeln, indem sie die vier Farben in ihren Augen haben.
Genau, die Borg-Farben, ja. Was ich gerade lustig finde, ich sehe gerade, weil ich Modesto nachgeguckt habe, es gibt Modesto wohl einen Vorort, der heißt Ceres, also wie der kleine Planetoid im Asteroidengürtel, in der Asteroid Belt zwischen Mars und Jupiter. Und da ging es ja um von einem Mond kommen. Und also Modesto hat also tatsächlich einen Ort, der wie nicht wirklich, also ein Ort, der auch kein Mond ist, aber trotzdem kein richtiger Planet ist. Das ist sehr süß. Ja, und ich muss natürlich dann auch an The Expanse denken bei Ceres.
Also das waren Folge 207 bis 209. Ich finde, alle drei Folgen haben mir tatsächlich außerordentlich viel Spaß gemacht. Und dann hoffe ich jetzt und bin gespannt, wie es nächste Woche mit der letzten Folge der Staffel aussieht. Das ging jetzt eigentlich super schnell auch, dass diese Staffel jetzt schon am Ende ist. Das kann ich irgendwie fast gar nicht fassen.
Wissen wir schon, wie lang die Folge wird? Also wird das eine normale, reguläre Länge? Oder wenn es schon keine Doppelfolge ist, wird es vielleicht eine längere Folge?
Ja. Keine Ahnung, tut mir leid, kann ich nichts zu sagen, habe ich auch nichts gehört zu.
Weiß ich auch nicht, also ja, aber wir können gespannt sein.
Ich habe noch ein kleines lustiges
Headcanon,
Spekulatius, was aber mehr meine Fantasie ist, als dass es wirklich vorkommen könnte, ist. Mhm. Und zwar Lower Decks spielt ja so ziemlich. Wann spielt Lower Decks?
Ja, das spielt direkt nach Nemesis, aber vor.
Direkt nach Nemesis.
Ja.
Ja, also Worf ist da noch unterwegs.
Naja, Worf ist so.
Weil.
Worf ist da Captain Enterprise.
Das also, gibt ja 2380.
Das gibt ja die Theorie, also es gab ja diese Sache, dass Worf, der Worf-Schauspieler, wie heißt der noch?
Michael Dorn
da im Sommer irgendwas für so ein Spiel eingesprochen hat. Und da gab es ja schon die Theorie, der wird doch nicht bloß für das was einsprechen dahin gegangen
also,
sein. Der wird doch da garantiert noch in dem Studio gegangen
in
sein.
In der letzten Folge, also in 09 auf dem Klingonenschiff, wo der junge Lower Decker beim Captain ist, gibt's jemanden, der über den Captain informiert, dass irgendwas ist. Und das klingt wie Michael Dorn.
Ach so, ja, das könnte auch sein.
Das klingt wie Michael Dorn. Also gestern, als es nochmal geguckt hat, dachte ich so, ich müsste es nochmal nachgucken. Aber es gibt so Gerüchte, dass Michael Dorn auch was bei Lower Decks machen wird oder hat gemacht, ja.
Ich dachte auch jetzt eher so, es gab ja auch so die Spekulation, vielleicht taucht er in Picard auf und da habe ich danach gedacht so, vielleicht ist das nicht Picard, sondern vielleicht taucht er im Finale auf. Vielleicht sehen wir die Enterprise mit Worf im Finale, nachdem wir im letzten Finale die Titan mit Blackout, wie heißt er gleich?
Riker
hatten, genau.
Ja, vielleicht, mal gucken. Ich könnte mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, wie der da in die Storyline reinpassen soll. Auf der anderen Seite, wir hatten ja jetzt auch Klingonen, also.
Ja, der könnte so als Vermittler auftreten.
Ja.
Lassen wir uns einfach überraschen, in 5 Tagen sind wir schlauer.
Erik, danke, dass du da warst, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, gerne, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich wollte ja unbedingt zu Lower Decks mal da sein.
Vorbeischauen, ja, sehr gut.
Von den aktuellen Serien, die aktuell laufen, ja tatsächlich meine Lieblingsserie ist aus dem Star Trek-Universum.
Na wunderbar. Ich freue mich auch immer, wenn dann Leute, die sonst eigentlich nicht so lange schon Star Trek gucken, dann so Anknüpfungspunkte finden und dann auch dabei bleiben. Also
eben.
Genau.
Ja, da kann ich auch wirklich nur empfehlen, also den Podcast zum Beispiel eben auch hier Discovery Panel auch zu hören, also auch die Lieblingsfolgen zum Beispiel, die sie machen, weil da immer wieder noch sehr viel Detailwissen rüberkommt, auch wenn man viele Episoden nicht gesehen hat. Sie erwähnen immer nebenbei noch andere Sachen und ich habe da schon so viel aufgesogen daraus aus der Serie wie ein Schwamm, dass ich dadurch schon einige Anspielungen erkannt habe, die ich ohne das nicht erkannt hätte.
Ja, die machen das immer sehr detailreich, das stimmt.
Ja.
Genau, dann zum Schluss noch ein kleines bisschen Housekeeping. Wenn ihr diese Folge auf eurem wie auch immer gearteten smarten Device vermisst habt und jetzt es gerade nur im Browser findet, dann liegt das daran, dass eure alten Geräte mit modernen Internet-Sachen nicht mehr zurechtkommen. Da ist vor 2 Wochen ein Zertifikat ausgelaufen, was unsere Let's Encrypt-Zertifikate gecross-signed hat und das hat überall im Internet zu Schluck aufgeführt. Also wenn auch ihr mit eurem smarten Gerät ein Problem habt, dann liegt das daran, dass es schlicht und ergreifend zu alt ist, leider Gottes. Schaut, vielleicht gibt's ein Update und wenn nicht, vielleicht ist es mal an der Zeit für ein neues Gerät.
So kann man natürlich auch animieren zu kaufen.
Dann euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Erik, fürs Dabeisein.
Gerne, gerne.
Und wir hören uns dann wieder mit der Besprechung der 10. Folge und der Retrospektive auf die Staffel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao. Tschüss.